Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Herr Hammes, ich hab's geschafft. Ich bin wieder draußen. Ich bin rausgekommen. Ich bin in der Freiheit. Wahnsinn.
Und wie hat die erste Zigarette danach geschmeckt? Nein. Container, ja. Nicht Knast, meine Damen und Herren.
Achso, nee, ich meinte den Knast, aber ja, ich war auch im Container, genau, ja. Nein. Kommen wir heute noch zu, für alle, die mir irgendwie auf irgendeinem Kanal folgen, wenn sie es mitbekommen haben, Probewohnen bei Big Brother, kleines PR-Event, wir haben es ja hier schon angekündigt, wir haben es leider ohne sie, ich glaube, es wäre sehr witzig geworden. Aber,
ja, aber nicht für mich.
Nicht für sie, genau, für uns halt, alle anderen. Kommen wir gleich noch zu. Erzähle ich kurz, wie es war und was es zu berichten gibt. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid in der neuen Folge 457 der Medienkuh.
Nice.
Hallo, Herr Hammes.
Hallo, Herr Körber. Ich bin immer wieder, wir sind ja jetzt in diesem Alter angekommen, was die Zahlen angeht, dass ich jedes Mal denke, ach schön, das ist, da kann man doch ein bisschen sich drauf ausruhen und trotzdem weitermachen. Ist doch schön.
Um ehrlich zu sein, nehme ich die Zahl gar nicht mehr wahr. Also für mich ist irgendwie inzwischen egal, ob 317 oder 457. Es ist alles so, irgendwann ist es doch gleich, oder?
Ja, schon, nee? Aber irgendwie bei 300 war ich so, ja, das, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich so, ja, das ist ganz niedlich, ne? Aber jetzt 450 ist ja schon viel besser.
Ja, ja. Naja, wird immer besser.
Man muss sich das schön reden. Man muss sich das schön reden.
Wir arbeiten an vierstellig, von daher lehnt euch alle zurück.
Wir arbeiten
knappe 14 Jahre.
Wir arbeiten auch an 5- und 6-stellig, aber da geht es ein bisschen langsamer.
So ist es. Ansonsten alles Weitere erzähle ich ja nachher, was bei mir so die letzte Zeit los war. Deshalb ja auch ein paar Tage Pause, haben wir ja auch angekündigt. Die habe ich auch gebraucht, sage ich ehrlich. Wir haben uns ja noch an meinem Geburtstag gesehen in Saarbrücken, dann ging es direkt nach Köln, dann wieder zurück in München und dann muss ich am Wochenende, bis auf den kurzen Livestream, den ich dann angeworfen habe, dann doch mal wieder so ein bisschen runterkommen. Und jetzt bin ich so weit runtergekommen, dass die Allergie mich quasi endgültig überholt hat. Ne? Also falls es sich so anhört, wisst ihr schon mal Bescheid, kann sein, dass ich meine Reden ab und zu durch Hüstelei unterbrechen muss.
Also wir sind da, glaube ich, alle sehr, sehr bereit, Ihnen das zu verzeihen, weil Sie können ja nichts dafür.
Das hoffe ich. Ansonsten, wenn ihr mit Fackeln auftauchen solltet, Feuerlöscher steht bereit.
Ne? Fackeln aber generell der sehr gut. Dann werden die Pollen dabei natürlich auch verbrannt.
Wenn es so schön wäre, würde ich hier nur noch mit Fackeln rumrennen durchs ganze Haus. Ich sag's Ihnen. Naja, also alle Leidensgenossinnen und Genossen, wir wissen Bescheid. Das wird halt wieder, werden jetzt Scheißwochen, so ist das halt. Ne?
Die Zitrizin-Gang ist wieder unterwegs.
Yeah. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. WhatsApp lässt ja jetzt mehr Leute zu in Gruppen, das ist gut.
Ja,
das
ist echt. Gibt auch immer nur Sprachnachrichten.
Eben nicht. Wollen wir allen nicht antun. So, genug des Apotheken-Rundschau-Talks. Fangen wir doch einfach direkt. Umschau heißt es. Ich sage immer Rundschau. Rundschau ist, glaube ich, Bayerischer Rundfunk, die Nachrichten. Apotheken-Umschau heißt es. Ne?
Grüße an die Redaktion. Wir machen was ganz anderem weiter.
Fernsehen. Aber falls ihr die Apothekenumschau irgendwo liegen seht, ausliegen seht, lohnt sich vielleicht mitzunehmen, denn in der Apothekenumschau, ganz dreiste Werbung an der Stelle, Interview mit Joko und Klaas. hat natürlich einen Hintergrund, weil Joko in der letzten Staffel von Wer steht mir die Show, die Staffel mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz und Hazel Brugger, gab es eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wie sie drauf kamen, aber es wurde die Apothekenumschau erwähnt und da haben sie gesagt, oh, da einmal auf dem Cover. Und dann haben sie sich so alle zusammengestellt. Hier, könnt ihr direkt Screenshot machen, dürft ihr gerne benutzen. Und so kam witzigerweise dann tatsächlich dieses Interview zustande. Deshalb.
Ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, die einzige Printpublikation, der ich komplett vertraue. Das finde ich gut. Also das ist neben von irgendeinem Stadtmagazin auf dem Cover zu landen, weil das dann wieder so schön nischisch regional ist, ist, glaube ich, Apothekenumschau wirklich.
Also die haben immer ja noch eine Auflage, das ist ja unfassbar. Also wie oft.
Ist ja gratis.
Ja, ja, klar. Aber also die hauen es ja wirklich raus. Also das ist eigentlich das Leitmedium Nummer eins, hat nur niemand erkannt, neben Motorwelt von ADAC.
Ich glaube, das und das Bahnmagazin, das sind auch die zwei einzigen Printmagazine, wo man wirklich merkt, oh, ich habe dich neulich gesehen auf dem Cover.
Bahnmagazin gibt es aber nicht mehr.
Gibt es nicht
also
mehr?
Nee, also nicht mehr ausgedruckt, hier schön erste Klasse. Vielleicht noch digital, DB Mobil, ne, hieß das.
Also das schockiert mich jetzt ein bisschen. Also ich bin jetzt zwar schon länger nicht mehr Bahn gefahren, aber ist jetzt auch nicht mehr als 2-3 Jahre her. Da war immer noch ein Bahnmagazin irgendwo.
Dezember 2022, die letzte gedruckte Ausgabe der Mobil. Seit Januar 23 ist sie nur noch online abrufbar. Wahrscheinlich, wenn man dann in diesem WLAN-Portal irgendwie reingeht.
Ich werde da jetzt eine Brücke schlagen, die keiner kommen sieht. Ich nehme noch Wetten an. Als ich sehr jung war.
Früher.
Nee. Habe ich irgendwann auf.
Willkommen zu unserer neuen Rubrik.
Und das war, glaube ich, es war nicht Kabelkanal, es war schon Kabel 1. Habe ich den Film gesehen, Great Balls of Fire über Jerry Lee Lewis. Und im Abspann hieß es dann, Jerry Lee Lewis spielt sich heute irgendwo in Amerika die Seele aus dem Leib. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, der lebt noch, der muss doch längst tot sein. Und er hat auch damals, war ja nicht im Kino, sondern war ja die Fernsehverwertung, hat er auch noch locker gelebt und da habe ich auch noch geguckt, wow, der hat noch getourt tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und gestern musste ich da wieder dran denken und jetzt wegen dem Bahnmagazin auch, wann ist er wohl gestorben?
Weiß ich nicht.
Am 28. Oktober 2022 ist Jerry Lewis gestorben.
Ah, da sind wir wieder beim DB Mobil Magazin.
Ja, genau. Okay, ist also quasi auch gestern passiert. Mhm. Und das macht mich immer noch fertig. Bahnmagazin für mich genauso krass wie Jerry Lee Lewis. Das könnt ihr mitnehmen heute als Lektion.
Gut, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da die Überleitung bekomme.
Bitte,
aber
ich bin gespannt.
Nee, will ich gar nicht. Lassen wir es einfach links liegen und vielleicht jingeln sie einfach nochmal. Ja, Feuilleton statt Fernsehen. Aber
Print und tote Musikanten.
Filmpunkt, Fernsehen und Feuilleton, das sind die Rubriken.
Nochmal jingeln. Na gut, ich meine, sie haben recht, es war jetzt kein Fernsehen. Also hier ist er nochmal.
Fernsehen.
So. Der Doppeljingle in 2024. Das ist die Referenz, Leute. Das ist es. Ne?
Ich mach da mal den Tab mit Jerry Lee Lewis wieder zu. So.
Aber wissen Sie, das ist, wie viele Leute sich immer beschweren, dass nach der Werbung dann ja meistens nochmal so ein Trenner kommt, Werbung Ende, und dann kommen erstmal noch 15 Trailer, die natürlich nicht zur Werbung zählen, aber gefühlt natürlich. Ne?
Ja.
So machen wir es jetzt auch mit den Jingles. Also traut nie dem Erst-Jingle.
Was ihr übrigens vor dem Jingle gehört habt.
Ja. Wir blicken nochmal zurück auf das, was ihr vor dem Jingle gehört habt. So, Herr Hermes, Füße auf den Tisch.
Kann ich jetzt nicht machen, ich stehe.
So. Nägel raus, die Passion.
Ah.
Genau. Es gibt Neues zum Cast, denn der Termin rückt näher und jetzt haut uns RTL natürlich sämtliche Namen um die Ohren. Wer ist in der Passion dabei? Einige haben wir hier schon genannt, nur um es nochmal allen bewusst zu machen und abzufragen, wer wird Jesus spielen?
Ich wusste es, ne? Ich habe schon wieder verdrängt, weil es ist jetzt der Wer wird Millionär im Moment.
Ben! Ja, richtig, Hermes. Ben Blümel, unser aller Mützen-Ben, ne, wird es machen. Dann haben wir noch Jimmy Blue Ochsenknecht mit dabei. Das war ja alles schon irgendwie bekannt, ne, der ja Judas spielen wird.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch mehr Namen. So, und jetzt kommt's, Hermes, jetzt kommt's.
Bin gespannt.
Also, ich muss ja erst mal
auch. Müssen den Brief noch aufmachen, ja.
Ich muss den Umschlag kurz öffnen, der Academy, klar, Moment. Also, es fehlen natürlich in diesem gesamten Cast von der Passion, nochmal kurz zur Erinnerung, Mittwoch, 27. März wird das Ganze stattfinden bei RTL, live aus, wo ist es nochmal? Essen war es Essen und jetzt wird's Buchholz? Nee, egal. Irgendwo da halt. Und Kassel, Herbes, Kassel. Buchholz war ja Sommerhaus der Stars. Kassel ist es. Kassel it is. Also, es fehlen noch jede Menge Jüngerinnen und Jünger. Und jetzt sparen sich sämtliche.
Ja, sind sehr viele in meinem Kopf gerade durchgerattert, aber waren so weiter.
Ja. Jetzt wurde bekannt gegeben, wer dabei ist.
Mhm.
Stefanie Hertel.
Okay.
Mola Adebisi.
Also Stefanie Hertel macht einfach Musik dann wieder am Rand. Das hatten wir das letzte Mal ja auch.
Vermute ich jetzt einfach mal, weiß ich auch, ist ja auch egal. Mola Adebisi. Ne?
Ja, vielleicht irgendwie für Rapid Share nochmal am Start, keine Ahnung.
Das weiß auch doch keiner mehr. Dass niemand weiß mehr, was Rapid Share war. Und dass Mona Alibisi da mal irgendwas, was war, Pressesprecher oder was, weiß ich. Ach, egal. Mona Alibisi aber immer noch der einzige in der 14-jährigen, 15-jährigen fast Geschichte der Medien-Coup, der einzige Träger der Unsympathie-Coup der Woche quasi.
Ja, Coup wieder aberkannt.
Co-aberkannt, ja, das muss man also sagen. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber es ist halt so. Dann haben wir Joey Heintle mit dabei.
Okay, ja, es bildet sich ein Bild langsam.
Ja, Schlagersänger Vincent Gross oder Gross, okay, mit Doppel-S, noch nie gehört.
Googeln wir den Herrn mal.
Also ich habe ihn weder gehört, noch habe ich den Namen gehört.
Okay, ist noch recht jung, würde ich sagen. Hat einen direkt aus der Schweiz, würde ich sagen, mit, weil seine Seite Vincent Gross oder Gross.ch ist. Mhm. Aber ich gehe dann trotzdem mal auf die Wikipedia. Ist mir jetzt übersichtlicher. 96er Jahrgang, also noch keine 30. Hat mein Kopf das richtig ausgerechnet? Ich glaube ja.
Ich habe es gar nicht versucht erst, ja.
Richtig so. Dann haben wir hier Rückenwind war sein, ist das eine Single? Studioalben. Das war sein Album Möwengold, Hautnah und Frei. Das sind seine vier Alben bisher, noch nie was von gehört. Aber hier, er hat den Smargo Award, wer kennt ihn, erhalten 2021 für König der Radiocharts Deutschland Konservativ Pop. Was?
Ja, gut.
Es gibt eine Kategorie Konservativ Pop. Naja, ist auf jeden Fall, der Smargo Award ist ein deutscher Musikpreis, der sich vor allen Dingen um die Schlagerszene bemüht. War für mich auch komplett neu. Ja, von daher wissen wir zumindest, wir sind hier nicht zu Hause. Schlagermusiker, recht jung. Weiter.
Dann haben wir mit dabei als Jünger Tänzer Sold Sandor Zeske. Oder Zek, nee, Zeke? Seke?
Ich weiß nicht,
wie es ausgesprochen ist. Ja, wo fange ich an? Also Zold, Z-O-L-T. Sandor, S-A mit so einem komischen Ding auf dem A, N-D-O-R und dann der Nachname ist C-S-E-K-E.
Ja, okay, ich glaube, das sind wir einfach, das hätten wir vorbereiten müssen, glaube ich. Kommt auch aus Rumänien ursprünglich, deswegen kein Wunder, dass wir das nicht ad hoc wissen, wie man seinen Namen
ausspricht. Das wäre komplett neu für uns, wenn wir uns vorbereiten.
Ich weiß nicht, ob meine Lautschrift noch gut genug ist. Also Sold und San und schwierig, ob das Sandor müsste aber immer noch stimmen und dann checke, würde ich sagen. Aber wie gesagt, meine Lautschriftkenntnisse sind ein bisschen eingerostet.
Checke gepflegt. So.
mein Gott.
Ja, als Übersetzung, damit es jeder kapiert.
Checke. Liebe Zeit. Er steht in der Wikipedia, ist ein rumänischer Tänzer in der Sparte lateinamerikanische Tänze sowie Tanztrainer und Wertungsrichter der ungarischen Minderheit der ungarischen Minderheit in Rumänien angehört. Ich dachte, wir wären noch an seinem Beruf, deswegen war ich gerade verwirrt.
Aber wo TV-Referenz? Also war der bei Let's Dance mit dabei? Ist das ein Tänzer von Let's Dance? Kann ja nur, oder?
Gucken wir mal. Ranglistenturniere. Also sehr, sehr viel Tanzzeug natürlich.
Weil ich meine, er ist immerhin jünger bei Die Passion. Da muss er schon.
An der 15. Staffel und dem Weihnachtsspezial von Let's Dance hat er teilgenommen. Also 2022. Tanzpartnerin war Janine Ullmann.
Gut.
Zweiter Platz. Und Special, zweimal die Maximalwertung. 2023 war seine Staffelpartnerin Julia, oder es ist Julia in dem Fall, Beaut X, mit der er erneut Zweiter wurde.
Ja. Glückwunsch. Dann haben wir noch mit dabei Sängerin Linda Theodosiu. DSDS, glaube ich. War auch mal in irgendeiner frühen DSDS-Staffel. Hat sie nicht sogar gewonnen? Linda Theodosiu?
Moment. DSDS scheint auf jeden Fall zu stimmen. Das kommt mir sogar bekannt vor. Das
ich sag mal Staffel 4.
Ist 32 Jahre alt. Das ist das Erste, was ich angeboten bekomme. Auftritte bei DSDS 2008.
Bei welcher Staffel war das?
Als ob ich das auswendig wüsste. Das muss,
obwohl 2002 stehen. War die erste.
Wenn sie jedem Jahr eine lief.
Ja, Staffel 7 müsste gewesen sein. Okay. Nee, ja. Wann haben wir das gemacht? Nee, Staffel 6. Ach, was weiß ich. Ach, Mathe, Scheißdreck. Ey. hat eine 5 in Mathe, lasst mich doch alle. Du,
ja, so habe ich, und so Minus hab ich und das mit meinem Abitur auch damals abgeschlossen.
Irgendwann muss man abschließen mit dem Fach. Auch.
Ja, ich habe damit natürlich abgeschlossen, bevor ich in die Prüfung gegangen bin. Ansonsten wäre es sehr inkonsequent gewesen.
Fach abschließen, ne? Verstehen Sie. So, machen wir weiter mit dem, ja gut, kennen wir natürlich, Model Larissa Marold.
Kennen wir natürlich, was weiß ja, ich, mit wem sie schon mal ausgegangen sind.
Larissa Wer? Marold, Dschungelcamp, legendäre Staffel mit Sarah Knappig war glaube ich, mit drin, Mathieu Carrière, Sarah, bitte geh. da war Larissa Marold doch mit dabei, oder? Larissa Marold, Dschungel.
Wirklich die arme Frau, ne? Das ist das Knappig. Einzige, woran sie denken können, wenn sie ihren Namen hören, ist einfach die warme Dschungel.
Ja, die hat natürlich noch, 2009. noch viel mehr gemacht inzwischen. Ist doch auch super, wenn sie im gutem Geschäft ist.
Ist doch auch super.
Ja, ich gönn's ihr doch auch. Larissa Marold war danach, glaube ich, war die nicht noch bei Sturm der Liebe? Hat die nicht bei Sturm der Liebe gespielt? Schauspielerin? Inzwischen ist sie, glaube ich, Schauspielerin.
Auch Sturm der Liebe. Sehr, sehr viele Sachen hat die tatsächlich gemacht. 2014 ja. war sie im Dschungelcamp, aber auch davor natürlich Germany's und Austria's Next Topmodel durchgezogen. Mhm. Und dann geht's auch Let's Dance natürlich, Schlag den Star, die große Chance, große Chance der Chöre war sie beide Male in der Jury. Eigenes Format, Larissa Goes to Hollywood, Promi-Shopping Queen und dann aber auch, wie sie gesagt haben, Schauspielerin seit 2009, seit ihrer Modelkarriere auch direkt schon Eine wie keine, Anna und die Liebe, Dani Lowinski tatsächlich in einer Episode. Dann typisch deutsch noch ein paar Krimis hier, ne? Soko 5113, Alarm für Cobra 11. Und zuletzt Hotel Mondial sehe ich hier.
Okay.
Gut, das ist eine gute Karriere.
Aber, absolut. Dann haben wir noch mit dabei Moderatorin Bella Lesnick. Schon mal gehört. Aber ich wüsste jetzt nicht, was sie moderiert. Sport? NFL? Nee. Bella
Lesnick. Mein Jahrgang heißt natürlich nichts. Also für alle da draußen 82er Jahrgang. Herr Körber weiß das natürlich auswendig.
Ja, klar.
Fernseh- und Radiomoderatorin. Was haben wir hier? Bundesvision Song Contest 2005 ist so das anscheinend das Erste, was sie im Fernsehen gemacht hat. Klar, da haben wir viele Radionasen moderiert. Was haben wir noch? Deutschland sucht den Superstar, die große Finalparty von 2016. Kampf der Reality Stars. Und die Radio macht sie anscheinend nicht mehr. Promi Game Night auf RTL 2 hat sie mitgespielt. Der RTL Turmspringen war sie dabei.
Nicht mal RTL 2 weiß, dass es die Sendung mal gab.
Also, ja, ich kann. Promi Game
Night. Promi Game Night. Was war das denn?
Guck mal, das interessiert mich tatsächlich jetzt. Ja. Hollywood Game Night. Und vier Ausgaben bislang. Ja, ich glaube, das wird auch so bleiben.
Ich glaube es allerdings auch. Naja. Gut, machen wir weiter mit Schauspielerin Lisa Küppers.
Heute ist wirklich, also ich habe nicht mit Wer gerechnet heute.
Ja, immer. Also Sie müssen immer mit dem Wer rechnen. In der Zeit, in der Sie googeln, sage ich noch, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Ninja Warrior-Gewinner René Caselli. Den können wir eh nicht kennen, weil das ist ja eh ganz schwarzes Loch für uns, Ninja.
Schauspielerin und Sängerin ist Lisa Küppers. Gut. Aber auch bei der SDS dabei gewesen.
Gut.
2016. Schloss Einstein 2021 in einer Folge dabei und halt einige Songs.
Gut.
Und unter uns für 8 Folgen. Hui. Ach krass, Kartoffelsalat 3, das Musical. Es gibt so Dinge, wo ich nicht wusste, dass sie existiert haben.
Krass. Vor allem 3. Das ist das Schlimme daran.
Das überrascht mich jetzt weniger, als dass es ein Musical geworden ist.
Und Kartoffelsalat erst. Dann haben wir noch natürlich, das hatten wir aber schon in der Rolle der Maria, Nadia Benaissa von den No Angels. Dann, wie schon gesagt, hier Jimmy Blue Ochsenknecht als Judas. Petrus, weiß ich nicht, hatten wir Petrus schon? Ist Petrus?
Ich glaube nicht.
Timur Ülker von GZSZ, mach ich mal jetzt kurz. Timur Ülker wird Petrus spielen. Hannes Jennecke, der Erzähler. Mhm. Und ja, Ben Blümel, Jesus.
Jesus. Was ich sehr toll finde, ist, dass kassel.de eine eigene Seite dafür hat.
Natürlich.
Ja, ist nämlich präsentiert von Kassel Marketing. Ja. Ich freue mich schon, wie dann alle Leute, die in Kassel leben, sehen können, da haben sie es gedreht, guck mal, Einkaufszentrum, Rolltreppe, ne? Also wie bei der Erstausstrahlung auch.
Naja, es gibt ja schön. Auch hier schon ein Foto, ne, vom gesamten Cast, ein Pressefoto. Und die haben auch alle schon Headsets an. Ich gehe davon aus, das war natürlich schon vom Dreh, weil das war ja so ein bisschen das Erstaunen vor 2 Jahren für uns, dass das war zwar live, also die Erzählung, aber diese oder viele Zwischensequenzen mit Gesang, die waren vorproduziert, ne?
Ja, ich glaube, der Kreuzgang mit diesem aufgeleuchteten Kreuz, ja, die Musikperformances und die Erzählung und vielleicht noch so 1-2 Sachen, wo dann Jesus irgendwo oben rumgestanden hat auf einem Gebäude. Ich glaube, das waren dann die Live-Elemente.
Aber ja, diese und als Kalli sich eine Currywurst gegönnt hatte.
Ja. Aber Unterschied gut, leicht zu erkennen, weil man die Dreharbeiten meistens bei Tageslicht gemacht hat, die anderen.
Ja, sehr, sehr leicht zu erkennen. Dunkel, hell. Gut, also wir freuen uns natürlich alle irgendwie so ein bisschen auf die Passion, weiß ich auch nicht.
Passionsfurcht, ja, immer noch.
Mal gucken, was das wird. Wir haben jetzt nur ein ganz kurzes Update, denn wir hatten es in der letzten Folge und in der vorletzten Folge das Phänomen, dass Sport 1 ja jetzt dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, wir machen zwar noch Sport und der Name heißt auch noch irgendwas mit Sport, aber wir gehen auch so ein bisschen Richtung Entertainment und zaubern einfach mal alte Axel Stein Movies und Hausmeister Krause ins Programm am Freitagabend. Da gibt es jetzt News und zwar könnte das in Zukunft so sein, dass durchaus noch mehr von Unterhaltungsformaten bei Sport1 zu sehen sein werden, denn es gibt mit 50% einen neuen Investor aus der Türkei bei Sport1 und der heißt Acun Media. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen.
Teil von mir hat ja anderes Land natürlich mit Disneski gerechnet, aber
Dimitri puttert 1 Million rein, zack, Vollprogramm. Ja, ja. Das ist natürlich auch klar, aber nee, in diesem Fall ist es so, dass bei der Sport1 GmbH, also es gibt ja noch übergeordnet die Sport1 Medien AG, die ist davon nicht betroffen, sondern nur die Sport1 GmbH, die eben auch die Sender quasi betreibt. Und hier ist es aber, während Dimitri Desnevsky gesagt hat, bei Das Vierte damals, ja, 1 Million reicht für ein Vollprogramm mit allem, was dazugehört, Serien, News, machen wir alles, 1 Million, zack, passt.
Einfach sind, Head of Programming ist Franklin dann.
Genau, ja. Machen wir alles für die Hälfte. Ja. Und hier ist jetzt die Rede von immerhin 30 Millionen Euro, die an Anteilen quasi bezahlt wurden für 50% von Sport1. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wird das Ganze denn in Zukunft ausgerichtet sein? Denn natürlich wird man weiter auf Sport setzen, aber wenn man so sich dieses Portfolio dieses Senders anguckt, zumindest dann in der Türkei, da sieht man schon, dass dort sehr auf Unterhaltung gesetzt wird, denn da wird unter anderem produziert Survivor, The Voice, Got Talent, Deal or No Deal, The Mask Singer, I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, also Dschungelcamp und so weiter. Da hat dieses türkische Medienunternehmen überall die Finger drin und produziert das eben für verschiedene Märkte und als Eigenproduktion. So ganz groß kann es natürlich hier nicht werden, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir da einen Voice-Ableger bei Sport1 sehen, wird ja auch gar nicht gehen wegen Lizenzen und so weiter. Aber dann hat man schon mal so eine Größenordnung. Was ich damit sagen will, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie halt in Sportrechte bisher investiert haben. Also schauen wir mal, was aus Sport1 in Zukunft wird. Was man jetzt schon angekündigt hat, das war irgend so ein Sport-Reality-Format, das als weltweit erfolgreich bezeichnet wird, schreiben die Kollegen von DWDL hier. Allerdings gibt es bisher Ableger davon in Brasilien, Mexiko, Rumänien, Slowenien, Kolumbien, Ungarn und der Türkei bei einem kleinen US-Sender. Also mal sehen, ne, in welche Richtung das geht. Ob es dann wirklich eher so Low-Budget-Reality-Formate sind, die man dann künftig bei Sport1 sieht. Oder vielleicht doch auch mal teure Showproduktionen. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber da tut sich was.
Ne? Naja, es muss ja nicht teuer sein, damit es was Gutes wird.
Das stimmt. Das stimmt. Hier zum Beispiel dieses Reality-Format. Exathlon heißt das Ganze. Verschiedene Teams treten an, bestehend aus körperlich sehr fitten Personen logischerweise, die das auch absolvieren können. Ehemalige Hochleistungssportler zum Beispiel sind in einer Adaption dieses Formats zu sehen. Und die Kandidatinnen und Kandidaten müssen Ausdauer, Beweglichkeit und mentale Stärke unter Beweis stellen. Mehr ist noch nicht bekannt. Startschuss soll allerdings für die deutsche Adaption im Herbst schon sein. Und ja, dann auf Sport 1 zu sehen sein. Mal schauen. Also spannend, ne? Ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja generell immer schon spannend, finde ich, wenn irgendein neuer Investor bei einem Sender mit dabei ist und man dann vielleicht auch wieder ein bisschen Geld in die Hand nimmt und so eine komplette Ausrichtung neu definieren muss oder neu definiert. Hatten wir jetzt die letzten Jahre nicht mehr so häufig.
Ich glaube auch zuletzt tatsächlich Tele5, oder? Wobei die Ausrichtung immer ungefähr gleich war, aber
ja, und immer schlechter werdend, aber grundsätzlich ja, doch. Sonst wird mir da auch kein aktuelles Beispiel einfallen. Also, wir werden das beobachten. Ich wollte es jetzt nur einmal kurz einwerfen, weil wir so viel über Sport 1 die letzten Folgen geredet haben. Deshalb ein kleines Follow-up, was das betrifft. Mhm. Und jetzt kommen wir kurioserweise hier zu RTL 2, denn das, wie hieß das Format, an das Sie sich nicht mehr erinnern? Vermutlich.
Woher soll ich das denn wissen?
Na, wir haben es doch eben erwähnt. Sie haben so eben gegoogelt, diese Sendung.
Game Night.
Game Night, so. Aber RTL 2 wird sich an das erinnern, zumindest bis die ersten Quoten da sind, ne? Was man jetzt plant, nämlich eine große Show-Offensive. Und auch hier muss man ja sagen, auch die Zeiten sind gerade rar gesät, dass ein Sender sagt, wir gehen in die Offensive und hauen hier neue Sendungen raus. So neu sind sie teilweise auch gar nicht. Also es sind teilweise altbekannte Marken, die RTL 2 jetzt quasi neu auflegt. Und das Besondere, RTL 2 geht so ein bisschen weg von diesem Trend, den es ja jetzt nicht erst seit gestern gab, dass Shows 18 Stunden laufen. Ne? Also so 20.15 Uhr und dann irgendwann in der Nacht um 4 sind wir durch. Sondern RTL 2 setzt auf kurze Formate, also wirklich eher so 45 Minuten netto, also sprich eine Stunde mit Werbung. Und das Ganze wollen sie hauptsächlich am Dienstag ins Programm hieven. Was es natürlich, und das stimmt, viel flexibler macht, weil wenn eine Show, die 4 Stunden dauert, die bezahlt ist, nicht funktioniert, schlecht. Wenn man allerdings 4 Stunden mit 4 Formaten bestreitet und eins davon nicht funktioniert, das kann man jederzeit rausnehmen, ne? Oder kann es gegen ein anderes ersetzen. Also von daher ist das so ein bisschen die Strategie, die man jetzt verfolgt. Eines davon, auch darüber hatten wir hier im Titelschmutz schon ausführlichst geredet, ist das Haus voller Geld mit Oliver Pocher als Host. Und das läuft ja schon. Ich habe mal reingeguckt, Herr Hammes, in die erste Folge. Mhm. Ich habe ja damals noch angekündigt, irgendwas triggert mich da, es mal zu gucken. Entweder wird es relativ lustig oder irgendwie total öde. Und ich muss sagen, also es war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, eine zweite Folge brauche ich davon jetzt persönlich auch nicht. Und es war auch genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie erinnern sich, es gab dieses Expertenteam, irgendjemand von der Polizei, der mit dabei ist, die Verstecke kennen, wenn irgendwelche Einbrecher, Verbrecher, Diebe irgendwas zu Hause verstecken. Wo sucht man am ehesten? Dann der Tüftler, ne? Von Daniel Düsentrieb war mit dabei, der hier auch spezielle Sachen dann gebaut hat, wo das Geld, die Scheine drin platziert wurden. Und es ist tatsächlich so, dass auch Einrichtungen teilweise zerstört werden muss, um an dieses Geld ranzukommen. Ich habe die Folge jetzt nicht bis zum Ende geguckt, aber das ist schnell erzählt, das ist okay und es lässt sich gut weggucken, aber wie gesagt, also ob es da jetzt mehrere Folgen von geben muss, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht schlecht. Also war okay. Jerry wird sagen, war okay.
Jerry kommt heute noch zu Wort, habe ich eben gesehen.
Absolut. Ich weiß nicht mehr, was genau er rezensiert hier bei uns heute.
Ich glaube viel.
Aber ja. Dann gehört zu diesem Donnerstag bei RTL 2 ja auch Genial daneben. Das ist ja jetzt schon in der zweiten Staffel. Das eröffnet quasi immer den Abend um 20.15 Uhr mit neuen Folgen. Also alles altbekannt. Dann wird das Glücksrad nach Genial daneben ja starten. Auch das gab es schon. Jetzt allerdings kürzere Version und mit Guido Kanz als Moderator und nicht mehr mit Thomas Hermanns. Auch das feiert dann bald seine Premiere. Und jetzt kommen aber noch ein paar neue Sachen. Zum einen gibt es noch ein neues Format, das ist tatsächlich neu, mit Oliver Pocher. Und jetzt nenne ich den Titel und Hermes, da müssen aber alle Titelschmutzglocken müssen da klingeln. Die Neuentwicklung Dinge gibt's.
Ding, dong, ja. Ding, dong. Sorry.
Dinge gibt's. Jetzt ist bekannt, was es wird. Ich sag mal, also unsere Sachen, die wir vorgeschlagen haben, waren nicht schlecht, ne? wenn ich das hier lese. Also es geht bei Dinge gibt's um prominente Paare und die müssen erraten, welche skurrilen Gegenstände oder Erlebnisse den höchsten Wert haben.
Der Preis ist heiß, kombiniert mit Bares oder Rares, moderiert von Olli Pocher.
So, Dinge gibt's. Ne?
Ja, ja. Das beschreibt das Format in der Hinsicht ganz gut. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet.
Nee, das hatte wirklich keiner auf dem Schirm, also auf dem Bildschirm. Doch, bald mit Oliver Pocher bei RTL 2. Und jetzt haben sie gerade hier schon das Stichwort gegeben. Der Superpreis, nicht überbietet, der Preis ist heiß, ist auch zurück. Und zwar, nachdem es ja, und jetzt wird's komplex, Leute, Achtung. Wie sag ich's? Also, nachdem der Preis ist heiß, ja vor ein paar Jahren damals noch beim linearen Sender RTL Plus, der ja jetzt RTL Up heißt und weil RTL Plus ja jetzt das Streaming-Angebot von RTL ist, mit Wolfram Kohns initiiert wurde, gab es ja jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr inzwischen schon bei RTL die Neuauflage, auch Primetime-Show, wieder mit Harry Weinfort als Preis ist heiß Moderator. Wir haben hier schon mal drüber geredet. Ich habe gesagt, so richtig warm wurde ich nicht mit der Neuauflage. Mhm. Und jetzt erbt RTL 2 der Preis ist heiß. Mit Harry Weinfort und Thorsten Schorn wieder als Ansager. Eine Ausgabe plant man in diesem Jahr. Fortsetzung offen. Also wenn es gut läuft, gerne mehr.
Das ist auch so ein Wanderpokal, oder?
Ja, irgendwie, oder? Das ist doch, also das ist doch der Preis ist heiß nicht wert. Also im Sinne von, das muss er sich doch nicht antun, der Preis.
Wie baut man sich kein Stammpublikum auf?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie, das ist irgendwie die merkwürdigste Entscheidung von dieser ganzen Offensive. Aber gut. Und es gibt ein Comeback mit Nightwash.
War Comedy? Das je weg?
Ja, schon. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob es da auch vielleicht einfach nur die Veranstaltung weiter noch gab. Aber im Fernsehen war es jetzt schon mal weg. Aber Nightwash hat, glaube ich, auch, machen Sie gerne hier mal den Wikipedia-Eintrag auf. Comedy.
Englischen, warum? Das gibt einen englischen Wikipedia-Beitrag für Nightwash.
Okay. Warum nicht? Also Comedy im Waschsalon, damals mit Knacki Deuser, der das ja initiiert hat. Stand-up wirklich im Waschsalon im Schaufenster quasi mit vor 20, 30 Leuten. Ich versuche es zusammenzubekommen, Hermes. Angefangen auf jeden Fall im WDR nach Zimmerfrei. Da lief es immer, sonntags. Ich glaube danach Comedy Central.
Ja.
Und ich glaube danach, oh Gott, lief das auch mal auf Pro7? Nee. Sat1? Nee. Weiß es nicht. Wie ging es dann weiter?
Ich versuche es gerade. Es ist leider nicht so gut strukturiert, aber Sat1 haben wir hier mit Atze Schröder. Es ist auch ein Wanderpokal. Also ich versuche es zu überfliegen mit den Daten. Also 2001 bis 2006 WDR.
Ja.
Dann 2007 bis 2009 Comedy Central.
Ja.
Im Gloria-Theater aufgezeichnet, sehr schön, da war ich auch schon, also sowohl als auch auf der Bühne als auch im Publikum, das ist sehr, sehr schön.
Da hat der Name natürlich noch total Sinn gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier, Wischtisch, VIP-Gäste, also Wechsel zum Fernsehsender One im November 2009, da hat man es dann in einem Waschsalon im Kölner Stadtteil Zollstock aufgezeichnet, also wirklich Ort, Moderation, alles immer wieder woanders.
Alles, ja.
Die Fernsehshow wurde 11 Jahre lang von Klaus-Jürgen Deuser moderiert, bevor dieser von Luke Mockridge beerbt wurde. Zusammen mit dem Moderationswechsel durch Mockridge übernahm Uli Greve die Rolle des musikalischen Sidekicks, Sendung mit Mosch, blablabla, wurden bis 2013 ausgestrahlt. Von 2016 bis 2018 moderierte Tané, ihren Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus als Schutz für sie und mich. Anschließend war Simon Stäblein bis 2022 der Moderator. Seit 2023 wird die Sendung von Luisa Charlotte Schulz moderiert. Nach Das Lumpenpack sorgte Sven Benzmann und mittlerweile Ben Schafmeister für die musikalische Begleitung. Durch die auf Sat 1 ausgestrahlten Ausgaben, ich habe keinen Überblick mehr, was, wann, wo, wie war.
Nee, ich weil Sie gerade auch sagen, bis 2023, wo läuft es denn aktuell?
Eben, gar also nicht. Es ist leider, der Text ist leider sehr unübersichtlich geschrieben für Wikipedia-Verhältnisse. Im Herbst 2019 Atze Schröder. Eine Neuauflage auf RTL 2 ab dem 28. März 2024.
Genau. Da kommen Sie.
Ja.
Ja. Okay, alles klar. Also wir wissen alle jetzt gar nichts mehr endgültig.
Nee, es ist einfach nur, läuft schon seit 2001, wechselnde Präsentatoren, wechselnder Ort. Aber das Prinzip ist das gleiche, ist eines der besten Stand-up-Comedy-Formate in Deutschland. Fertig.
Ja, also es ist auf jeden Fall die Bühne für junge, neue Talente, die sich ausprobieren wollen, aber auch natürlich für Alteingesessene. Und jetzt kommen wir genau zur Neuauflage bei RTL 2. Auch da wird es wieder neue Hosts geben, und zwar wechselnde. Da sind Sie ja immer ein großer Freund von, vielleicht. Ne? Ist es ja auch was für Sie. Mit dabei sind Kristall, wieder Atze Schröder, Enisa Amani, Markus Krebs und Ozan Yaran.
Ich meine, das mit den wechselnden Formaten, ne? Deswegen habe ich ja auch damals Wer steht mir die Show erfunden.
Das war Frank Elstner immer noch. Also da, ne? Und Kurt Felix hat er auch noch mitgewirkt damals.
Ja, absolut.
Das dürfen wir nicht vergessen. Bis Joko es ruiniert hat.
In Bezug auf junge Comedians, das ist wiederum ein sehr guter Passus in dem Wikipedia-Artikel. Einige Comedians wie Hennes Bender, Mario Barth, Heinz Gröning oder Ausbilder Schmidt hatten bei Nightwash ihre ersten Fernsehauftritte.
Ja.
Das schon
also Hennes Bender ist für mich der Prototyp von Nightwash. Da habe ich den das erste Mal auch wahrgenommen. Genau wie Ausbilder Schmidt, der hatte ja auch so seine Hochphase. Mhm. Hatte der nicht sogar einen Kinofilm dann?
Ausbilder Schmidt hatte, glaube ich, einen.
Ja, ne? Das war ja auch so ein ganz komischer Hype irgendwie.
Das ist ja, wie man deutsche Comedian-Karriere macht, ist ja sehr häufig ab einem bestimmten Punkt, muss man einen Kinofilm machen. Ranjit, ja, hatte ja auch einen.
Hallo, Ranjit.
Ja.
Ach ja, gut, also da haben wir es. Und ach so, und natürlich hier noch das Spin-off von Genial daneben. Auch das war aber schon angekündigt. Genial witzig, das große Witze-Battle. Ne? Vier Comedians erzählen Witze und küren dann, wer der bessere Witzeerzähler ist. So simpel, aber gut.
Im Übrigen, weiter unten im Wikipedia-Artikel ist dann noch so, das waren die Fernsehsendungen, das sind Veranstaltungen außerhalb des Fernsehens. Also es ist ziemliches Chaos, da könnte man jemand ein Tafelbild für machen.
Gut, das präsentieren wir hier in der nächsten Folge.
Fahrt also das Canva-Accounts hoch und macht mir was Schönes.
Bitte darum. Also das Update bei RTL 2 über neue Shows und Formate. Und toi, toi, toi. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Aber mit Sicherheit auch zwei, drei Sachen, die wir nie wiedersehen werden nach zwei Folgen. Mhm. Da sind wir uns auch einig.
Und Nightwash war auch dabei. Den Nightwash sehen wir noch ein paar Mal.
Dinge gibt's. Gut, kommen wir noch ganz schnell zum neuen Programm, das Prime Video auch letzte Woche vorgestellt hat. Es geht da um einige neue Projekte und man hat das so ein bisschen zum Anlass genommen, diese Veranstaltung, so ein bisschen vorauszublicken, was haben wir denn im Köcher, weil es tatsächlich jetzt schon 10 Jahre Prime Video gibt. Also damals ja noch aus diesem DVD-Versand-Gedöns hier Love Film entstanden. Hieß am Anfang Amazon Instant Video, wo sich auch schon längst nicht mehr, dass das der Titel war. Und jetzt dürfen wir für Werbung halt bezahlen. Das ist die Entwicklung. Und also kurz in Kurzform jetzt, ne? Ganz, ganz grob zusammengefasst. Ich will hier einfach mal so ein paar Formate, also es gibt natürlich viel Fiction und Filme. Da sind wir in der falschen Rubrik. Das macht der Hammes nachher bei Film nicht. Aber ich erst recht.
Können wir den Artikel gerne schicken, dann scroll ich nicht drüber.
Nee, ich glaube, das wird zu weit führen.
Guck ich das selbst.
Ja, Wahnsinn. Ich kümmere mich hier natürlich um Non-Fiktionales. Und was hat Prime Video denn da im Gepäck? Unter anderem ein Format, da geht es ums Kochen. Kochen im Fernsehen funktioniert immer. Warum nicht auch beim Streamingdienst? Und die Zutaten hierfür, man nehme einen Sternekoch, Promis, fremde Länder und Essen. Das ist ja, also das funktioniert ja immer irgendwie, ne? Neue Gerichte entdecken, neue kulinarische Erlebnisse aufsaugen und dann irgendwelchen Leuten was servieren, was landestypisch ist. Klingt nach Kitchen Impossible, muss ich noch gucken, wer ihr spoilert, ne? Und bei Prime Video heißt das Format Dinner Club. In diesem Fall ist es der Schweizer Sternekoch Andreas Kaminada. Und er begibt sich in 6 Folgen mit 6 jeweils unterschiedlichen Promis dann pro Folge, unter anderem mit Caroline Herfurth, auf eine Reise in jeweils ein Land. Und da suchen sie eben nach klassischen Gerichten, wie eben schon gesagt, außergewöhnlichen Zutaten und besonderen Erlebnissen der Kulinarik. Und am Ende, dann gibt es immer von diesem Duo ein Dinner für alle Gäste des Dinnerclubs. Und man muss alle auf der Reise probierten Aromen und auch Getränke quasi mit dort einbringen. Ja, also kannst du mir noch nicht so richtig vorstellen. Wird bestimmt auch gut. Also hört sich schon so an, als ob das wirklich auch so im Stile von Kitchen irgendwie richtig gut erzählt wird, glaube ich auch. Aber ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, ob das jetzt nur das Aufgekochte von vorgestern ist oder nochmal dieses Genre komplett revolutionieren wird. Ne? Das irgendwo dazwischen vielleicht. Naja.
Das ist aber nicht das einzige Essensformat, was man
richtig
machen sollte.
Richtig. Dann haben wir auch noch ein neues Format mit Tim Raue. Food Reality nennt sich Star Kitchen mit Tim Raue. Und zwar wird er dort Köchin und Köche auf dem Weg zum Michelin-Stern begleiten. Da, gab's das nicht? War das nicht auch schon bei... Nee, Raue war doch auch der neue Restaurant-Tester oder hieß es da Restaurant-Kritiker? Ich weiß es nicht mehr, bei RTL. Da gab es, glaube ich, auch so eine Special-Folge, wo ein Restaurant zum Michelin-Stern wollte und er da hin ist und das irgendwie unterstützt hat. Irgendwie sowas klingelt doch da. Naja.
Ich kann es nicht sagen, aber es suggeriert mir so ein bisschen, als wäre das mit dem Michelin-Stern, was ja nicht stimmt, einfach nur so, ja, wie den Jakobsweg gehen. Ne? Man kommt halt irgendwann an. Ja. Und ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Kostet aber wahrscheinlich genauso viel Zeit.
Wahrscheinlich. Also das gibt es dann auch in diesem oder nächsten Jahr bei Prime Video. Genaues Datum steht da noch nicht fest. Das hier ist Keep It Simple. Ja? Einfach mal, das Format trägt genau den Namen. Man weiß direkt, was los ist. Licht aus. 8 Promis stellen sich dem Experiment, 120 Stunden in absoluter Dunkelheit zu verbringen und Aufgaben zu bestehen. Moderiert von Steven Gätchen und Psychologin Sandra Sangsari.
Ja, warum denn nicht? Ne?
Ja, komm. Wer braucht denn schon Lichttechniker? Scheiß drauf. Einfach mal Licht aus, keinen Spot an.
Fiction, Show, alles geht für die Hälfte, wenn man nur den Ton ausmacht.
Ja, einfach mal auf Dinge verzichten auch. Wer braucht Ton? Wer braucht Licht? Ja, also Fortsetzung wird der Ton aus, klar. Einfach mal Fresse halten, 120 Stunden. Ist doch gut.
Das machen wir auch in die nächste Folge Medienkurs auch einfach ohne Ton.
Wir haben mal 120 Minuten, einfach mal ohne Ton. Das ist unsere Challenge. Und wir absolvieren dann aber Aufgaben, könnt ihr nicht sehen, aber wird lustig.
Aber wir schaffen auch alle Challenges dann. Das ist das Coole.
Dann haben wir noch so eine, auch ja irgendwie im Trend gerade, so eine Makler-Reality-Doku, The Desert Dream in Dubai. Mit, ja, wird halt jemand in der Immobilienbranche begleitet. Gut, wer es braucht. Das so das Non-Fiktionale, Herr Hammes.
Ich habe jetzt auch nur grob drüber geblättert und bevor ich von irgendwas erzähle, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, sage ich nur, das Prequel zu Dinner for One, ne, kommt.
Ah.
Dinner for Five, weil ich dachte zuerst, es wäre die, das habe ich schon 1000 Mal erzählt, es gab diese ganz tolle Sendung Dinner for Five, wo sich einfach 5 interessante Menschen in einem Restaurant getroffen, da gegessen und getrunken haben und haben sich unterhalten. Da kann man vor allen Dingen Dinge sehen, also wenn da Kevin Smith, Stan Lee und John Favreau zusammen an einem Tisch sitzen, lange bevor es das MCU gab. Also das sind zum Teil Dinge, mit denen man heute nicht rechnen würde, was für Megastars und wie einflussreich die Leute dann später geworden sind. Mhm. Wenn ihr das noch irgendwo findet auf YouTube oder sonst wo, gerne gucken, natürlich auf Englisch. Anders gab es das, glaube ich, auch nie. Immer wenn ich darüber rede, denke ich mir nur so, was für ein Albtraum muss da der Ton gewesen sein, mit richtigem Porzellan und Gläsern und immer nur rumklirren, weil die halt wirklich gegessen haben zwischendurch. Ich kann mir vorstellen, dass der dann irgendwie, die von der Produktion am zugekommen sind, können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen reden ohne Essen. Weil das ist ein Albtraum für alle. Funktioniert so nicht. Aber generell ganz tolles Format. Ich vermute Dinner for Five, das Prequel zu Dinner for One. Selbst wenn das richtig gut wird, glaube ich, dass man diese Verbindung zu Dinner for One nicht gebraucht hätte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig gut wird, ist leider sehr gering, finde ich. Aber wir geben ja allem mal eine Chance.
Ja. Und es gab auf dieser Veranstaltung wohl auch schon erste Einblicke in die neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka namens Perfekt verpasst. Soll im Sommer kommen.
Und da ist das Ding, was man eben smart macht bei Amazon, muss man sagen. Die hätten mir nichts sagen müssen zu der Sendung. Einfach nur, ja, Pastewka, Engelke zusammen, Show. Und ich so, oder Serie ist ja Fiktion, ne? Mhm. Und ich hätte gesagt, ja klar, schließt es mir direkt an die Venen an, her damit.
Ja. Gut, also das soll es hiervon erstmal gewesen sein. Das ist der kleine Einblick in die Saison 24-25 bei Prime Video. So, und Hermes, jetzt kommt der kleine kurze Nachbericht zu...
Ja, ich hatte schon wieder verdrängt, dass wir da ja auch noch drüber reden müssen. Denn Herr Körber hat sich ja freiwillig einsperren lassen und andere Leute auch einsperren lassen.
Ja, wer kann das schon mal von sich behaupten?
Ne? Komische Kinks, aber reden Sie mal.
Ja, irgendwann muss es raus und ich finde, das ist die richtige Plattform. Nein, also, wir haben es ja letzte Folge schon mal kurz hier angerissen. Big Brother ist ja jetzt gestartet auf Join, als zum ersten Mal ja im Streaming beheimatet und wöchentlich dann die Live-Shows, die sind in Sat.1 zu sehen. Und da darf ich ja zusammen mit anderen Kolleginnen die Pressearbeit für bestreiten. So. Und wir haben uns überlegt, wie oder was können wir denn zum Start irgendwie Besonderes machen? Und es kam immer wieder, das ist jetzt nur so die Kurzgenese, wie kam es denn überhaupt zu der ganzen Veranstaltung? Es kam immer auch mal wieder bei Promi Big Brother bei mir so dieser Wunsch auf, wie wäre es denn mit einem Journalisten-PR-Probewohnen da drin. Weil ich mich zurückentsinnt habe an, ich glaube 2010 muss das ungefähr gewesen sein, da hat nämlich, Sie werden ihn auch noch kennen, Florian Mayer, alias damals Scherzinfarkt bei Twitter, liebe Grüße, der hat damals noch für den Express geschrieben und irgendwann hat er in seine Timeline gehauen vorm Start einer neuen Big Brother Staffel, hey, wir waren schon drin. Und irgendwie hat mich diese Idee, die hat mich nicht losgelassen, weil ich es gutes Instrument finde und ich ja selbst immer schon, wenn ich bei Promi Big Brother da mal vorab mal drin war für eine Stunde, schon gemerkt habe, dass, also da kriegt man ein anderes Gefühl für, als wenn man nur davon erzählt, drüber schreibt, Fotos sieht und ja, dieses Mal hat es tatsächlich zeitlich geklappt, zusammen mit den Kollegen von Endemol Schein das einzurichten und so war es eben, dass wir vergangene Woche am Dienstag, also knapp eine Woche bevor es losging, die Möglichkeit hatten, 8 Stunden in diesen Container zu ziehen, aber unter realen Bedingungen. Das heißt wirklich ohne Handys, ohne Uhren und wir haben im Prinzip eine Mini-Version von Big Brother dort durchgespielt mit einer Aufgabe, mit einem Spiel, mit Wahl-Container-Chef, mit Nominierungen. Es musste einer gehen als erstes. Ja, also es war komplett 8 Stunden im Schnelldurchlauf. Wir versuchen, dieses Gefühl Big Brother zu vermitteln. Und es war eine sehr, sehr lustige Runde, Herr Hammes, das kann ich jetzt schon mal sagen, die natürlich durch einen völligen Zufall entstand, weil meine Aufgabe bestand ja darin, erstmal in die Akquise zu gehen, anzurufen und zu fragen, hat da überhaupt jemand Bock drauf? Also A, kann sich jemand die Zeit freischaufeln, unter der Woche nach Köln ja auch zu kommen, 8 Stunden da reinzugehen? Und wen lädt man da ein? Also wen will man da drin sehen? Für wen macht das irgendwie Sinn? Und klar, viele hatten Interesse, aber dann keine Zeit oder konnten halt nicht von der Redaktion reisen für einen Tag, ne? Weil alle sehr wenig besetzt ja heutzutage auch. Und das war gar nicht so einfach, aber deshalb sage ich so ein bisschen, man war darauf angewiesen, wer schickt denn dann auch wen aus der Redaktion aus Köln dahin, ne? Und es war Zufall. Also man konnte das nicht bestimmen wie so ein Cast, wo man sagt, ach ja, dann nehmen wir noch die und den und die verstehen sich bestimmt gut und das passt. So, am Ende waren das, ich kann es ja ganz kurz einmal sagen, Kollege, ich mache es jetzt einfach mit Vornamen, einfach nur Tom von der Bild-Zeitung, dann Anja, gut, da kann man sagen, Anja Rützel vom Spiegel, liebe Grüße, die kennt man natürlich, Nils von T-Online, Jonas vom Express, Philipp von web.de und gmx.de, Dominik von der Westen, also immerhin ein Dominik mit dabei haben es. Dann noch eine Kollegin von TAF, die Reporterin Sarah, die dann quasi auch noch nachberichtet hat. Dann kommen wir ins Podcast-Segment, da war Colin mit dabei, natürlich allen sehr gut bekannt von Löffel, Messer, Gäbel bei Rocket Beans und durch Erdbeerkäse als Podcast. Max Lessmann von Radio Island, den Sie ja auch gut kennen. Ja. Dann war noch dabei Tobias vom Podcast Blitzlichtgewitter und Patrick Mr. Trash TV als YouTube-Reactor. Und dann hatten wir noch über unser, wie heißt es denn bei uns? Creator Marketing heißt es, glaube ich. 4 Plätze reserviert, dass die auch noch ein paar Leute einladen können. Ebenso, ich sage jetzt einfach mal böse, die klassischen Influencer. Da war zum einen Saniel mit dabei, auch Reaction-YouTuber. Dann hatten wir Lena mit dabei, die auch bei auch schon Reality-Erfahrung hat. Also die ist auch bei einem Join-Reality-Format im Moment, war auch bei Promi Big Brother in der Bewerbungsphase für so eine Wildcard und wollte da eigentlich hin. Dann hatten wir Steffi mit dabei, die beim Bachelor schon war und jetzt bei so einem Spin-Off von Gina Lisa. Und Lina, die bei Are You The One auch mit dabei war. Und ich hatte am Ende dann diese Liste und ach so, und ich bin auch noch mit rein, weil ich natürlich gesagt habe, na klar, Leute, da müssen wir natürlich alles mal ein bisschen aufmischen.
Nicht gemeinsam duschen müssen und dafür trotzdem Big Brother, cool, mache ich.
Genau, ja, da, eben. Das ist natürlich auch so, once in a lifetime kann man das mal abhaken. Man muss da jetzt nicht irgendwie mehrere Tage rein, weil das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber so für 8 Stunden ist das natürlich schon mal eine Erfahrung. Und ich bin immer ein großer Freund davon, auch über Dinge anders oder besser reden zu können, wenn man es auch mal mitgemacht hat. Wenn man das schon irgendwie jährlich auch betreut, hat man vielleicht, dachte ich mir, dann doch nochmal einen anderen Einblick auf die ganze Geschichte. Und so war es auch, das schon mal als kleiner Teaser. Aber ja, das war die Truppe und ich war mir am Anfang, sage ich ganz offen, nicht ganz sicher, weil Sie wissen es auch, Herr Hammes. Also erstmal war das Problem, dass wir natürlich, also Problem in Anführungszeichen, wenn wir Influencer und Podcaster mit dabei haben und YouTuber, dass man natürlich sagt, was haben die am Ende davon? Klar, könnten die darüber erzählen, aber wir haben denen eben auch Material zur Verfügung gestellt. Ne? Also Szenen aus dem Container geklippt, haben alle das gleiche Material bekommen, damit die damit irgendwie arbeiten können und es halt für ihre Community aufbereiten. Dann war natürlich auch TAF mit dabei. Sprich, da wurde auch ein TAF-Beitrag draus. Und das war dann im ersten Step so ein bisschen, dachte ich, könnte das Problem werden, wenn man auf klassische Journalisten zugeht und denen sagt, naja, ihr dürft da zwar rein, aber es kann auch sein, dass ihr auf dem Insta-Kanal von Mr. Trash TV landet oder in dem Video oder bei TAF zu sehen seid. Also es wird halt alles mitgezeichnet. Und ich weiß auch nicht, welches Material am Ende dabei rauskommt, aber es kann halt sein, dass ihr da Teil der Handlung seid und nicht nur danach euren Nachbericht macht und fertig. Da haben sich aber alle drauf eingelassen und dann war so ein bisschen auch meine Skepsis, ist das cool, dieser Mix aus klassischen Journalisten und Influencern und Podcastern oder ist das irgendwie, kann das komisch werden? Also das waren so ein bisschen meine Bedenken und natürlich auch, kommen alle 15 mit mir dann 16 oder sagt da noch einer vorher ab oder kann ich, weil Bahn fällt aus oder kann muss doch irgendwie Dienst schieben oder kann ja immer alles passieren. Es waren alle da. Also das war wirklich so an dem Morgen schon für mich so, gut, weil wenn da jetzt nur 4 Leute gestanden hätten, wäre es irgendwie komisch gewesen und dann wäre dieses Feeling ja auch nicht rübergekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann da letzten Dienstag um 10 Uhr eingezogen und wirklich auch, also in Grüppchen, so die erste Ansprache von Big Brother kommt dann rein und auch wenn ich natürlich auch noch mal viel mehr Hintergrundwissen habe als alle, die da waren. Und ich da auch ja eine Stunde vorher schon drin war und wir haben was gedreht und ich auch im November in diesem Container schon war, weil Promi Big Brother dort stattfand. Es ist ein anderes Gefühl gewesen, da zu stehen und plötzlich Teil des Ganzen zu sein, Teil des Spiels. Und die Tür geht hinter dir zu und es ist anders als sonst. Und nur ein paar interessante Beobachtungen, dann halte ich auch die Fresse. Es war sehr lustig zu sehen, dass natürlich alle, die schon mal in Reality-Formaten drin waren, auch so gespielt haben, als ob wir in einem Reality-Format sind. Also die kamen wirklich rein und wollten Sendezeit. Das hat man gemerkt. Das waren die Profis. Die haben sich direkt die Bademäntel übergezogen. Die haben irgendwie direkt gekocht in der Küche. Also da war richtig Show, als ob es hier um was geht. Und ich glaube, im Nachhinein fand ich das ein super Mix, weil das hat es viel echter gemacht. Ich glaube nämlich, wenn nur die Journalisten so erstmal vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender, beobachtender, so in einem, irgendwie im Wohnzimmer zusammengehockt hätten, wäre das eher so die Haltung, ja und jetzt. Ne? Und da war man mittendrin. Also es war, als ob hier gerade Big Brother oder Promi Big Brother oder irgendeine Reality produziert wird. Und das war auch sehr amüsant zu sehen, dass das erstmal so ein bisschen gedauert hat, bis sich das so angeglichen hat in der Gruppe, also dieser Mix. Und ja, das war sehr interessant. Aber um es kurz zu machen, am Anfang haben wir alle Reality gespielt. Also es fielen auch natürlich so diese Klassiker oder wenn irgendwie als Colin reinkam, natürlich haben wir uns draußen alle gesehen, habe ich gesagt, ey Colin, ja krass, du hier. Ne? Also als ob man sich jetzt gerade zum ersten Mal sieht. Wir haben es halt so ein bisschen inszeniert und mitgespielt alle. Und es fielen auch so diese Klassikersätze, ja, die Masken werden hier schon noch fallen, Leute. Ne? Wir werden hier schon noch sehen. Ne? Also man hat es als ein bisschen als Gag gemacht und wir spielen jetzt Big Brother. So. Bis es dann zum Spiel kam. Und es sind jeweils zwei Teams gegeneinander angetreten. Mein Team hat gewonnen. In dem Fall will ich mal kurz sagen. Ja, klar. Aber auch das kam direkt. Ja, ja, ist ja klar, dass der gewinnt. Der ist ja vom Sender, ne? Der wusste bestimmt schon, was hier gespielt wird und wird bestimmt bevorzugt. Ich habe sogar gelesen in einem Artikel von Philipp auf web.de war es, glaube ich. Sie haben am Anfang gedacht, ich bin der Maulwurf. Also, dass ich da irgendwas sabotieren soll oder irgendwie die Gruppe ein bisschen gegeneinander auf. Soll. Also wildeste Spekulation, aber auch das ist ja oft Teil dieses Formats, dass man plötzlich denkt, aha, aber warum, das ist jetzt irgendwie komisch mit dem. Hat er da Instruktionen bekommen im Sprechzimmer oder was passiert hier? Naja, auf jeden Fall nach diesem Spiel, Gruppe 1 und Gruppe 2, ich war Gruppe 1, waren durch und Gruppe 3 und 4 kommt vom Spiel zurück und ich merke schon, irgendwie ist da eine komische Stimmung. Das Spiel ging unentschieden aus. Und dann wurde, glaube ich, irgendwie ging es nach Zeit, wer denn am Ende dieses Spiel gewonnen hat. Ne? Und es ging natürlich um nichts bei diesem Spiel, es ging um gar nichts. Also Nominierungsschutz in Anführungszeichen, aber auch der war ja völlig wertlos. Weil nur fürs Spiel. Nominierung
bei einem Tag auch völlig irrelevant.
Ja,
ne?
Ja, aber nur fürs Gefühl halt. Ne?
Ja, man möchte natürlich auch nicht, dass alle anderen sagen, ja, der nervt uns am meisten.
Genau, genau. Und wir saßen am Tisch und haben gegessen. Colin hat Bratkartoffeln zubereitet. Sehr gute, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal. Er kann nicht nur verkosten, er kann auch sehr gut kochen. Und wir saßen da und die kamen dann eben zurück und man hat schon gemerkt, am Anfang auch so ein bisschen, ja, ihr habt ja nur gewonnen, weil bei uns war ja auch der Monitor viel dunkler. Ich konnte die Farben gar nicht so richtig erkennen. Ne? Also das war aber alles noch okay. Aber diese Diskussion, die hat sich wirklich über 1-2 Stunden gezogen. Und ich habe dann irgendwann auch, saß da in diesem Wohnbereich und guck Colin nur irgendwann an und sag nur, es ist genau wie im Echten. Es ist wirklich genau so. Die reden dann auch ja da 2-3 Stunden über irgendwelche Ereignisse. Und das hätte ich niemals gedacht, dass man schon nach so einer kurzen Zeit alles, was irgendwie an neuem Input kommt, so zerkaut. Und ich kann mir vorstellen, wie das dann nach einer Woche, nach zwei, nach 50 Tagen ist, wenn nichts da drin passiert. Also es kommt ja nie eine Information von außen. Und dann wird über alles geredet. Dann wird über das Spiel geredet, dann wird über den Einkauf geredet, dann wird über die Nominierung geredet und zwar stundenlang. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell gelingt. Und dann kam es zu einer, die berühmte Szene, falls ihr andere Podcasts schon gehört habt oder Videos gesehen habt, die Kollegin Sarah von TAF steht auf, wir saßen im Wohnzimmer mit so 5-6 Leuten und verliert hinten oder war kurz davor, ihren Sender zu verlieren, ihren Ton. So. Und irgendjemand, der dabei saß, saß nur, oh Sarah, pass auf, dein Ton fällt gleich hinten raus. Und dann sagt der Kollege der Bild-Zeitung, naja, wäre ja bei Sarah kein Unterschied, wenn sie mit Ton oder ohne Ton hier rumläuft, weil sie sehr beobachtend war und zurückhaltend und halt nicht so viel erzählt hat und gesagt hat, ne? Und das war so der Moment, wo wir alle noch dachten, naja gut, auch hier ist halt gerade ein bisschen Spiel. Ne?
Da ist die Stimmung gekippt und es gab was aufs Maul. Nein.
Nein, aber sie ist dann auch rausgegangen. Aber das habe ich auch erst im Nachhinein auf dem Material gesehen, dass sie gar nicht mehr in diesem Wohnbereich war, sondern sie ging, glaube ich, zur Toilette und war also nicht mehr in diesem Zimmer. Und dann legt der Kollege nach vor uns allen Und weil ich dann sagte, naja, jetzt wart mal den TAF-Beitrag am Montag ab, ne? So nach dem Motto, jetzt hast du ja hier sie so ein bisschen angemacht von der Seite, das wird, da wird schon der Boomerang kommen. Und dann sagt er, ja, kann ich jetzt sagen, wie der TAF-Beitrag aussieht. Steht 10 Sekunden vorm Container, ich gehe hier gleich rein zu Probewohnen. Dann komme ich wieder raus, ja, ich war hier beim Probewohnen, weil mehr kommt ja nicht bei rum. Und das war so der Moment, wo ich dachte, oh, weiß ich jetzt nicht mehr, ob gespielt oder echt.
Ich sage an der Stelle, unabhängig von gespielt oder schlecht, nochmal die Nachfrage, die dann auch mein Kommentar dazu ist. Das war schon der Herr von der Bild.
Ja.
Gut.
Ja,
Glashaussteine, ne? Kennen wir alles gut.
Ja, ja, gut. Also ich glaube, er hatte natürlich an dem Tag wahrscheinlich auch diesen Stempel nach dem Motto, ja gut, das ist der Typ von der Bild, da erwarten wir auch nichts anderes oder
logisch.
Rechnen schon mit sowas. Ich meine, am Ende haben wir hier auch schon gesagt, alles nur Menschen, ob jetzt bei Bild oder nicht arbeitend, aber
sicher.
Spielt für mich auch gar keine Rolle, für wen er da war. In dem Moment war das so, also ich kenne ihn ja auch schon jahrelang und ich weiß auch und kann mir nicht vorstellen, dass er das auch ernst gemeint hat. Aber trotzdem war es so der Moment, wo ich dachte, okay, es fühlt sich jetzt gerade komisch an. Aber immer noch nicht so, dass man jetzt eindeutig sagen konnte, okay, das ist jetzt so, es kommt hier jetzt zu einem kleinen Beef und Auseinandersetzung. Denn dann habe ich natürlich Reality-Schule gelernt, sagt dann zu Colin, weil die anderen draußen waren, habe ich gesagt, Mensch Tom, warum verschießt du denn das Pulver hier und es kriegt keiner mit? Und dann sage ich zu Colin, wir gehen jetzt mal raus nacheinander und erzählen die Geschichte, was hier passiert ist. Aber auch noch in diesem Spiel, ne, wie das dann eben so flüsterpostmäßig passiert, wir spielen ja hier Reality nach. Und dann gehe ich raus und habe da auch wieder gemerkt, wie dieses Ding funktioniert. Ich stand draußen und die saßen in der Sonne in so einem kleinen Grüppchen und ich kam schon raus und habe gesagt, wisst ihr, was da drin gerade passiert ist? Und ich hatte die volle Aufmerksamkeit. Es war wirklich, als ob jemand die Glocke läutet und sagt, oh, wir kriegen neuen Input, Leute. Und dann habe ich die Geschichte einfach nacherzählt, wie sie war. Also gar nichts dazu gedichtet oder überdramatisiert. Dann kam aber Colin raus, eine Minute nach mir, und hat auch gesagt, boah, was da drin gerade los war. Und man hat dann irgendwie schon gemerkt, das nimmt plötzlich eine Dynamik an. Dann kam Sarah wiederum, die TAF-Kollegin von der Toilette, und hat das natürlich dann auch bestätigt vor allen und hat gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt gerade ernst gemeint war, weil ich sie gefragt habe in dem Moment. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht mehr, ist die jetzt auch wirklich gerade angefressen dadurch? War das alles ernst gemeint oder spielen wir das hier noch? Und dann kam eben die Nominierung und es hat mir gezeigt, dadurch, dass das jemand in die Gruppe getragen hat, hat das dazu geführt, dass auch Leute, die das gar nicht mitbekommen haben, ihn natürlich auf die Liste geschrieben haben, weil sie gehört haben, ja, ich habe gehört, da kam es zu irgendeiner Auseinandersetzung. Und ja, am Ende natürlich sind wir da raus und haben auch alle gesagt, ey, war cool und wir würden jetzt auch sogar mit der Truppe da gern noch länger drin bleiben, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, muss man sagen. Aber trotzdem hätte ich nie im Leben gedacht, dass man innerhalb von so kurzer Zeit diese Mechanik so am eigenen Leib erleben kann. Also selbst ich, der das ja beruflich betreut und es auch weiß, wie es funktioniert. Und auch die Leute, die da drin waren, die kommentieren das täglich. Trash-TV, Reality-TV waren schon in Formaten drin. Hätte ich nicht gedacht. Das ist, war schon eine krasse Erkenntnis und auch ein krasses Erlebnis, muss ich sagen.
Es, auf die eine Art und Weise überrascht es mich überhaupt nicht und auf die andere Art und Weise ist es mir halt dann irgendwie wegen des Formates immer noch relativ egal. Mhm. Aber ich mag einfach, ich habe halt immer so ein Faible dafür, wenn aus welchem Grund auch immer Leute zusammenkommen, die ich mag. Also sei es jetzt Max, sei das Colin oder sie, ich kenne die anderen ja nicht. Mhm. Aber das hat für mich dann immer einen schönen Event-Charakter, selbst wenn ich mit dem Event an sich nicht so viel anfangen könnte. Und das ist der einzige Grund, warum ich, glaube ich, gern dabei gewesen wäre. Und dann dachte ich mir so, das ist aber unfair jetzt, euch quasi gegenüber, also Big Brother gegenüber, wenn ich dann sage, ich bin hier nur für die Leute, ihr könnt mir alle am Arsch lecken. Das wäre halt bescheuert gewesen. Und es freut mich total, dass ihr, die halt wirklich das Interesse auch dafür haben, jetzt diese Erfahrung machen konntet. Sein, dass sie, die ja als Person hinter den Kulissen haben sie ja eh schon viel miterlebt, aber das ist nochmal was anderes, wie sie es gerade beschrieben haben. Und die anderen beiden, die sind, glaube ich, auch mega happy, dass sie das mal machen konnten. Und die anderen, die ich nicht kenne, natürlich auch. Deswegen ja. Faszinierend.
Und das hat man auch gemerkt und auch das hätte ich nicht gedacht, dass man innerhalb auch von so kurzer Zeit dann schon so, wie so eine Gruppenzugehörigkeit da irgendwie hatte. Und da war die Zeit dann einfach zu kurz, weil, wie ich es jetzt erzählt habe im Zeitraffer, von wir gehen da natürlich mit absolutem Hype und 150% und geben Vollgas rein, waren wir dann am Punkt des Auszugs gerade alle so weit, glaube ich, dass wir in diesem Modus gewesen wären. Ich würde jetzt mich doch gerne noch mit dem einen oder anderen tatsächlich mal ernsthaft länger unterhalten, ne? Weil das war ja wirklich eine Mischung, die so auch nicht mehr zustande kommt. Und da hätte mich schon von dem einen oder der anderen noch ein paar Sachen interessiert. Und dann war es vorbei und wir haben alle gesagt, ey, irgendwie ist es total dumm, aber ist auch gerade ein bisschen traurig, dass es gleich schon vorbei ist. Und wir hätten da, glaube ich, auch noch eine Nacht irgendwie drangehängt, wenn das möglich gewesen wäre. Also von daher, cooles Erlebnis. Ich bin sehr glücklich über die Zusammenstellung und auch, dass man das so erlebt hat, wie man es erlebt hat, weil wäre ja auch komisch, wenn man da rausgeht und sagt, naja, aber was stellen die sich jetzt alle so an? Bringt mir jetzt gar nichts. Ne? Ich habe jetzt meinen Horizont diesbezüglich auch nicht sonderlich erweitern können. War okay. Deshalb alles gut, wie es passiert ist. Und bin gespannt, ob wir das nochmal irgendwann machen, aber hat Spaß gemacht. Unterm Strich, muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch ein bisschen mehr und ausführlicher und auch mit Bildmaterial das Ganze unterfüttert haben wollt, ich habe am Sonntag einen Twitch-Stream dazu gemacht. Ich würde das Ganze jetzt, dieses ganze VOD, bei uns bei Patreon nochmal hochladen. Also wenn ihr da noch nicht seid, dann gerne, wenn das für euch ein Anlass ist. Geht, glaube ich, so 3 Stunden, also wirklich dann sehr detailliert nochmal. Und da könnt ihr euch das dann gerne angucken.
Ja, ja, definitiv. Ich werde da bestimmt auch durchskippen. Ja. Aber ob ich mir die ganze Länge angucke, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Nee, ach, müssen sie glaube ich auch nicht. Aber ich kann Ihnen auch noch einen Zusammenschnitt schicken.
Ich gucke es einfach in 5-facher Geschwindigkeit.
Auch möglich. Also, das, das Probewohnen bei Big Brother und irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass das solche, in Anführungszeichen, Konsequenzen dann mit sich zieht. Weil es ja, es ging um nichts, ne? Und trotzdem ist man da drin und nimmt es da doch irgendwie so ein bisschen ernst.
Naja. So ist es manchmal.
Richtig. Machen wir weiter.
Neidengeflüster.
Zur Folge 456.
Absolut richtig. Und wir haben einige sehr lange Kommentare bekommen. Also da sind wir, zum einen haben wir lang genug gebohrt, gibt uns mal Infos und dann ist auch was passiert. Und zum anderen kamen die Themen wohl auch gut genug an bei euch. Das ist schön.
Das ist toll. Können Sie den ersten vorlesen, weil ich muss kurz was trinken, weil ich so viel gelabert habe.
Ja. Ich bin nur, deswegen bin ich auch gar nicht im Modus gerade, weil ich so viel zugehört habe. In der Zwischenzeit noch ein bisschen Social Media gemacht, habe noch ein bisschen einen Auflauf gekocht.
Ja, klar.
Aber sehr gern. Tim Rozenski.
Fußnägel geschnitten.
Ja, Tim Rozenski, seines Zeichens Saarländer und Stammkommentator, hat geschrieben, hallo zusammen, zur Frage, seit wann ich als Kuhhörer mit dabei bin, Doppelpunkt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war aber eine der ersten 20 Folgen. Letztens hat mir sogar jemand auf Facebook geschrieben, ich sei bekannt aus der Medienkuh. Damit gehöre ich wohl offiziell zum Inventar. Ja, das ist richtig. Was den Kinobesuch angeht. Ich habe ja immer mal wieder gefragt, wie ist das? Geht ihr noch ins Kino? Was sind die Hürden? Ist es euch zu teuer? Sind die Leute vor Ort nervig? Was ist da los? Schreibt er, es ist für mich weniger das Kinoticket als der zeitliche Aufwand. Ich wäre sehr gerne in den 3. Guardians of the Galaxy gegangen, habe aber einfach nicht die Zeit dazu gefunden. Ich würde auch gerne in kleinere Filme gehen, aber für den halben Samstag unterwegs zu sein, steht leider in keinem Verhältnis. Das ist natürlich so eine Strukturkiste an der Stelle. Es ist natürlich nicht die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, genug Kinos zu haben. Aber natürlich gibt es viele Regionen, wo ein Ausflug ins Kino rein von der Entfernung und der Zeit eine Riesennummer ist. Da hatten wir gar nicht dran gedacht. Er schreibt dann noch weiter bezüglich des Dramas um Coyote vs. Acme. Nochmal kurz zusammenfassend für euch. Warner Brothers hat diesen Film produziert und ich glaube, er ist zu 99% fertig, aber man will ihn halt einfach nicht veröffentlichen, um ihn abzuschreiben von der Steuer, weil man sich ausgerechnet hat, damit verdienen wir mehr Geld, als wenn wir die ganzen Leute nach Veröffentlichung bezahlen müssen. Riesen Thema. Ich bin kein Fan von dieser Warner-Politik, die es jetzt schon häufiger gegeben hat. Und wie gesagt, Tim schreibt weiter, bei den Annie Awards hat Synchronsprecher Eric, ich, weiß nicht, ob man ihn wirklich Bowser ausspricht, aber ich spreche ihn jetzt mal Bowser aus, B-A-U-Z-A, während einer Anmoderation dazu aufgerufen, den Film zu veröffentlichen. Da er aktuell unter anderem die Stimme von Bugs Bunny und Daffy Duck ist, hat das natürlich ein besonderes Gewicht und dürfte auch nicht ganz ohne berufliches Risiko sein. Er verlinkt dann noch einen Artikel dazu. Ich glaube, Will Arnett, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist aus dem Gedächtnis der Name, spielt in dem Film auch mit und der hat auch insbesondere ans Team Worte gerichtet und gesagt, ey, ihr habt einen ganz, ganz tollen Film gedreht und eine super Arbeit gemacht und so weiter. Also es ist so, dass eigentlich jeder Kreative sagt, wenn ich suche gerade das richtige Wort, hier, what the fuck. Das ist, glaube ich, die Formulierung, die da im Allgemeinen gewählt wird. Mal in mehr, mal in weniger Worten.
Gut, Dinge gibt's.
Dinge gibt's.
Dann haben wir noch Max Snyder und auch er greift das Thema ins Kino gehen nochmal auf. Also haben wir offensichtlich schön ins Wespennest rein und nochmal umgedreht. Und hallo, ihr Milchmäuse.
Entschuldigung.
Ist es nicht irgendeine Süßigkeit? Gibt es nicht Milchmäuse?
Ach, Zweifelsfall gibt es doch alles.
Weiterhin schreibt er, hallo, ihr Milchmäuse, ist schon die Kernaussage. Hier nochmal eine Stimme für den Kinobesuch. Ich bin früher nur sehr ausgewählt ins Kino gegangen. Seit 6 Jahren habe ich aber die UCI Unlimited Card. Da zahle ich 23,40 Euro im Monat und kann so oft Filme schauen, wie ich will. Da sind auch schon alle Aufschläge mit drin. Ausgenommen sind besondere Events. Das eine Kino in Potsdam liegt ca. 30 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Das andere Kino, etwas kleinere Kino, ist die andere Himmelsrichtung auch etwa 30 Minuten mit dem Auto entfernt. Das sind auch jeweils die nächsten Kinos in meiner Nähe. Hinzu kommt, dass die UCI-Kette die Kinos in und um Berlin gebaut hat und so in umgebaut hat und so in jedem Saal, ich hätte es gleich wahrscheinlich festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt, in jeder Reihe super bequeme Sitze mit verstellbarer Rückenlehne und Fußstützen vorhanden sind. Bequem machen kann ich es mir zu Hause auch, aber die große Leinwand fehlt auf jeden Fall. Der IMAX-Saal am noch Mercedes-Platz, also in Berlin, kann sich sehen lassen, aber mit über 30 hält man es da auch nur 2 Filme am Stück aus. Was hat mit über 30 jetzt damit zu tun?
Wegen des Rückens rumsitzen und hier und da.
Ah, Blase.
Ja, auch das vielleicht.
Seit ich die Karte habe, gehe ich. Das klingt jetzt wieder nach Werbepart.
Advokat ist Anwalts Liebling.
Immer wenn ich die Karte habe, gehe ich ins Kino. Schaue Filme, für die ich sonst kein Geld ausgegeben hätte, oder schaue noch ein zweites Mal. Schaue aber auch nicht alles an. Expendables 4 war furchtbar und bei Madame Web zögere ich noch. Der Eventfaktor ist schon noch da und klar gebe ich meist noch Geld für Getränke und Snacks vor Ort aus, da hatten wir auch drüber geredet, statt welche mitzubringen. Geht's mit den Eltern ins Kino, wie bei Herr der Ringe zuletzt, nehmen wir dann doch was von zu Hause mit.
Also, Klammern, die Taschenkontrolle gibt es nicht. Also habe ich auch noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin.
Glaube ich auch nicht. Weiter schreibt er, ursprünglich sympathisch war mir die UCI-Kette, weil die iPhone-App ganz brauchbar war. Gutes Argument. Und es gab das Ticket als Wallet-Karte. Bis zuletzt war die App zwar veraltet, hat aber getan, was sie soll. Seit einigen Monaten haben sie sie durch eine stumpfe Web-App ersetzt. Mies. Die in 3 Monaten ist der eh bei Disney Plus Mentalität, ganz ist auch die offizielle Betitelung, kann ich als Early Adopter nicht so ganz verstehen. Es gibt halt doch einige Filme, die man auf großer Leinwand gesehen haben sollte und neigen wir zu Hause nicht doch eher dazu, mal nebenbei zum Smartphone zu greifen als im Kino? Zwinker Smiley?
Diese Frage am Schluss, ich hoffe einfach, dass wir die alle mit Ja beantworten können, weil ich war ja vor kurzem auf einem kleinen Kino-Event wieder, was Max Nachtsheim von Radio Nukular sehr häufig organisiert im Kino direkt neben seinem Laden. In dem Fall Dune 1 und 2, über den zweiten rede ich ja gleich noch. Und da haben dann die Leute hinterher gesagt, es ist viel angenehmer hier in dieser ausgewählten Gruppe, weil da kommen ja dann eigentlich nur Leute, die mit uns auch irgendwie was anfangen können oder mal mindestens mit Max, in dieser ausgewählten Gruppe ins Kino zu gehen, weil hier benehmen sich die Leute. Und ich denke mir halt so, früher war es halt schon die Ausnahme, dass Leute sich im Kino nicht benommen haben. Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest in den letzten 24 Monaten immer stärker, immer wieder höre, je nach Genre, wenn es Horror ist oder sonst was, kannst du einfach vergessen. Mhm. Und das ist halt, ich sage das ja schon seit Jahren, ich finde das furchtbar und das macht natürlich die Kinoerfahrung auch ein bisschen kaputt. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Größe des Bildes ist unabhängig von allen anderen technischen Aspekten das, was im Kino halt das meiste ausmacht für mich.
Sind weil, die Menschen.
Nee, also die Menschen können einem richtig auf den Sack gehen, aber wenn sie sich gut benehmen und vielleicht einfach in den Momenten, in denen der Film auch einen emotional packen soll, akzeptiere ich einen Lacher, Komödie ja eh, akzeptiere ich einen oder wirklich, wenn jemand erschrocken ist, wenn das wirklich authentisch ist und es hoffentlich nicht jemand ist, der noch nie einen Film gesehen hat, einfach bei jeder Kleinigkeit durchdreht, ne, das mag es ja auch mal geben. Das finde ich alles noch menschlich schön, aber halt telefonieren, aufs Handy gucken mit maximaler Helligkeit, zu viel diskutieren und hier und da, da ist es halt vorbei. Und dann verstehe ich jeden, der sagt, ich kaufe mir einfach einen Beamer und den Rest, das ist Geduld. Und ja, der Max Snyder-Kommentar war wirklich ein bisschen UCI-Kartenwerbung hier, also nicht von irgendjemandem gebucht natürlich, aber ist auch ein interessantes Beispiel, denn das Geld kommt dann natürlich durch Popcorn und was weiß ich noch alles rein.
Mhm. Und klingt jetzt erstmal günstig, ne, wenn man unlimitiert theoretisch.
Das ist richtig. Ich finde das Angebot auch, fände ich auch für mich spannend, aber ich hätte es zum Beispiel an der Stelle von Max Snyder nicht abgeschlossen, womit ich es ihm nicht madig reden will, weil er hat offensichtlich Spaß und Freude daran. Nur wenn ich 30 Minuten Auto fahren muss nochmal pro Kino, plus die Snacks, bin ich halt so, weiß ich jetzt nicht, ob ich es machen würde. Wenn ich zu Fuß zum Kino gehen könnte, dann hätte ich die Karte einfach so schon wahrscheinlich, weil ich kenne mich, dann wäre ich so, es ist jetzt 17 Uhr, es gibt jetzt eine Vorstellung von einem Film, den ich mag oder den ich noch nicht gesehen habe, ich gehe 10 Minuten zum Kino, ich bin noch nicht bescheuert, natürlich mache ich das.
10 Minuten?
Ja, 10 Minuten und dann, weiß ich nicht, also je näher man im Kino lebt, desto eher würde ich so ein Flatrate-Ticket auf jeden Fall in Anspruch nehmen, ist auf jeden Fall eine interessante Option, um häufiger reinzugehen. Guter Gesichtspunkt und wir haben halt noch ein paar Standpunkte dazu. Das finde ich total toll. Und der nächste ist von Kurt C. Hose.
Ja, ich würde gern vorher noch einmal Sternburg hier, weil er hat direkt geantwortet, zitieren.
Ich bin im Backend, da sieht man das nicht so gut.
Weil das revidiert auch nochmal die UCI-Werbung so ein bisschen.
Sehr gut.
Und er ist entsetzt, würde ich schon fast sagen. Wutbürger, wutbürgerartige Zustände im Kommentarbereich.
Sehr gerne.
Sternburg schreibt, als bei diesem Thema eher Unbeteiligter, Klammer auf, weil er halt gerne auch mal Pause drückt und aufs Klo geht während dem Film, möchte ich anwesenden Berlinern bitte einmal das Flatrate-Angebot der York-Gruppe ans Herz legen mit Link. Man kann natürlich auch in so UCI-Filmpaläste watscheln, aber mit Verlaub, wer nicht in Neukölln in der Passage war, der hat Kino einfach nie geliebt, meine Meinung.
Messerkampf.
Ja, tragen wir jetzt aus auf Patreon, können es live streamen zwischen Max Snyder und Sternburg.
Können da abstimmen, UCI oder York. Ist ja schön, dass es Konkurrenzangebote gibt und ich finde es gut, dass Sternburg hier auch nochmal was geschrieben hat. Ist auch, finde ich, gerade noch im Rahmen, was jetzt Gemeinheit angeht. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand Sternburg übel nimmt.
Wir kennen doch unsere Sternburg. Oh, komm, lass sie mal knuffen. So. Kurze Hose hat noch kommentiert.
Hallo in die Runde. Offensichtlich hat der ins Kino gehen Talk schon zwei weitere Kommentatoren angezogen. Das ist richtig. Da ich die Ausgabe während der Ortswechseln von einer Berlinale Spielstätte zur anderen höre, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen Meinung dazu geben. Ich habe es sicherlich irgendwo mal erwähnt, aber an der Stelle dann vielleicht auch ein kurzer Disclaimer. Ich bin im Team des Filmkreises, dem Unikino in Darmstadt. Im Grunde also Kinomacher, wenn auch ehrenamtlich. Gut. Das bringt mich aber auch direkt zu meinem Punkt. Also erstmal schön, dass Kurze Hose als quasi Kinobetreiber sich hier auch, oder Kinomacher ist das richtige Wort, ja, hier meldet. Er sieht definitiv das Preisargument, Kino ist teuer geworden. Da hilft es aus meiner Backstage-Sicht auch nicht zu wissen, dass es plausible und notwendige Gründe gibt. Teuer bleibt halt teuer. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn man nicht immer auf die Multiplexe schaut, sondern die vielen Programmkinos, die Kinoinitiativen und die Filmevents. Die sind oft deutlich günstiger. In Klammern, viele Unikinos sind mittlerweile auch nicht nur für Studis offen. Auch für Nicht-Studis offen, so schreibt es. Aber trotzdem mit Studi-Preisen für alle. Und zeigen zudem eine spannendere Auswahl. Und dann erlebt man das, wofür ich Kino liebe. Gemeinsam mit anderen Menschen Filme erleben, für 1 bis 2 Stunden das Handy mal weglegen und dem Film die volle Aufmerksamkeit geben. Schönen Gruß derzeit von der Berlinale, ansonsten aber aus der Stadt, in der Haftbefehl vor 2 Wochen im Café Schaufenster, in ein Café Schaufenster gefahren ist. Er hat dann noch eine Fußnote beigestreut. Ich dachte, die Referenz passt ganz gut nach dem Haftbefehl Frau von Haftbefehl letzte Woche Thema war, weil sie in irgendeiner dieser Reality-Formate aufgetaucht ist. Danke dafür. Also wie wir bei Haftbefehl gelandet sind, nachdem wir im Kino angefangen haben. Mega gut. Gute Perspektive in vielerlei Hinsicht. verschiebt natürlich so ein bisschen die Aufgabe, das günstigere, gute Kino zu finden, auf die Leute, die ins Kino gehen wollen. Und da muss man dazu sagen, es wohnt halt nicht jeder in der Nähe von der Uni. Ne? Also ist nur eine Problemlösung für nicht alle Leute. Gerade außerhalb der Ballungszentren ist das halt, ist man oft drauf angewiesen auf CineStar, CineMax, was auch immer.
Genau, nur in Saarbrücken, da wohnt jeder in der Nähe der Uni.
Niemand wohnt in Saarbrücken wirklich in der Nähe der Uni.
Doch, ich habe schon damals
Duttweiler war relativ
in der Nähe der Uni gewohnt.
Duttweiler schon, aber ansonsten die ganze Stadt ist halt weg vom Campus.
Ach so, zum Glück ging der Satz noch weiter. Die ganze Stadt ist halt weg.
vom Campus, ja.
Herr Hammes, wie strukturieren wir die Kommentare? Es ist sehr lang jetzt. Ich weiß nicht, ob wir alles jetzt vorlesen noch.
Also ich habe leider nicht alle vorgefiltert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise alle vorgelesen. Und
weil da geht es jetzt eher so ein bisschen um Super Bowl vom alten Gamersack. Liebe Grüße. Sollen wir es überspringen?
Sport. Also es geht da sehr, sehr viel um Streaming und
auch,
wo man American Football guckt. Ihr könnt das ja gerne nachlesen. Sieh es uns nach, alter Gamersack. Es geht natürlich auch einfach, als hätten wir ihn beleidigt, aber das ist sein selbstgewählter Name.
Das habe ich auch, der war auch im Stream dabei am Sonntag, da habe ich das Gleiche gesagt. Hört sich jetzt an, aus dem Kontext wie eine Beleidigung, ja. Aber alter Gamersack.
Also ich habe es jetzt beim Überfliegen gelesen. Ich finde es alles sehr hilfreich und vielleicht, wenn wir nächste Woche wenig Kommentare haben, holen wir es danach, weil das ist zeitlos, was da steht.
Als ob wir uns nächste Woche noch daran erinnern, dass wir den Kommentar nachholen. Aber
dann kann er ja einfach einen neuen Kommentar lassen und sagt einfach, vergesst nicht, ich habe noch. Nee, muss er nicht.
Der die neue Gamer. Dann gehen wir noch weiter zu Jerry, weil dann ja. Gehen wir noch mal in ein anderes Thema, weil Jerry natürlich als TV-Kritiker Nummer 1, auf dessen Meinung international Produktionsfirmen und Sender Wert legen, schreibt hier, hallo ihr beiden, heute gibt es mal Jerrys Kurzkritik zu einigen Formaten, die diese und letzte Woche gestartet sind. Sehr gut, weil wir können es ja nicht alles machen, ne? Rant a Comedian ist auf dem Sendeplatz nach TV Total sehr gut aufgehoben. Es funktioniert damals wie heute und dass es diesmal verschiedene Comedians sind, sorgt für die nötige Abwechslung. Es ist einfach kurzweilige Unterhaltung und ProSieben hat damit einen guten Griff bewiesen. Mal sehen, wie sich die Quoten entwickeln und wie die beiden anderen Formate sich schlagen werden. Ich habe auch mal reingeguckt in die erste Folge. Ich bin kein Fan von, da sind vier Comedians und man schneidet immer hin und her. Also früher war das ja immer nur Pocher, ne? Also Rant the Pocher und das war dann halt, Pocher war da und da, das war dann halt in der Sendung, noch mit Talks im Studio ja angereichert. Das hier ist jetzt ja wirklich nur Zusammenschnitt, also ohne Studioteil. Und ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen befremdlich, da immer so hin und her zu springen zwischen den einzelnen Comedians. Aber ja. Ansonsten kann man da, glaube ich, nicht viel falsch machen. Das ist halt das Format und es ist immer, funktioniert immer, Leute in anderen Jobs oder Aufgaben zu sehen.
Fish out of water funktioniert immer als Trope, aber man kann bei allem was falsch machen. Von daher ist ja ganz schön, dass es funktioniert.
So zum Beispiel bei der neuen Show Wer ist es, wie Jerry hier schreibt, ich fand die Auftaktfolge nicht gut.
Und da gibt es noch ein paar Details, aber den Rest
können wir eigentlich aufhören, aber zum Mitschreiben auch nochmal für die Produktion vielleicht. Es hatte zu viele Längen und das Panel und auch die Zuschauer waren teilweise nervig anzusehen. Also dieses Wer ist es, Herr Hammes, das war ja diese Adaption als Show von, aus welcher US Late Night war das nochmal?
Ich wüsste, wie es funktioniert.
Sorry, muss kurz trinken, überbrücken Sie mal.
Ich überbrücke mal. Ich lese einfach erstmal weiter vor, was Jerry geschrieben hat.
Ja.
Steven Gätchen moderierte das so runter und nach 2,5 Stunden war ich dann auch froh, dass es vorbei war. Ist auch lang. Also als 60-Minuten-Format wäre das vielleicht was, aber so ist es nichts. Die Quoten waren mit 11,3% gut, also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde das toll, dass er auch noch die Quoten uns beiliefert.
Ja, klar.
Also heftig. Jerry
Full Service. Kurz erklärt, ich glaube, das Panel besteht ja aus immer aus Kristall und Ralf Schmitz, jeweils mit noch einem Promi-Gast. Und dann, ich habe es auch leider nicht gesehen, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen, gibt es auf der Bühne dann immer Personen und man muss erraten, ob ob das deren Beruf ist, den sie da vorstellen. Also man muss sie so ein bisschen einschätzen. Es geht um Einschätzen. Also wer von denen ist es, der das und das schon mal gemacht hat, so nach dem Motto. Aber ich weiß es nicht im Detail, war ich gar nicht drin, weil ich komplett in einem anderen Modus war, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt mit der Show. Dann schreibt Jerry noch weiter, The Floor ist gut gemacht, jetzt sind wir in Sat 1. Matthias Oppenhövel moderiert das super und die Idee mit dem Boden ist eine nette Idee. Das Quiz dümpelt auch nicht so vor sich hin, sondern kann auch mal schön schnell werden. Auf dem Donnerstagslot nach dem 1%-Quiz ist es sehr gut aufgehoben und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Gut. Zum Abschluss noch Schlag den Besten. RTL. Man muss es immer dazu sagen, ne? Weil man weiß es heutzutage. Es ist
gut, dass sie es auswendig wissen.
Ich muss leider sagen, ich fand es nicht gut. Also sagt Jerry. Das Studio gefällt mir nicht und auch den Ablauf sowie Frank Buschmann als Kommentator gefallen mir nicht wirklich. Ich bleibe da lieber bei Schlag den Star und dem Live-Fernsehen, als mit dieser andere Show aus dem Schlag den Universum anzusehen. Liebe Grüße, Jerry.
Das Schlag-Universum.
Ja. Schlag den Universe.
Danke, Jerry, für deinen wie immer kompakten und informativen Newsletter.
Mega gut.
Ja.
Wissen wir alle, was wir verpasst haben oder auch nicht.
Ja, Ray Conner werde ich in den Star Wars News dann einfach abhandeln. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Kommentare. Wollen wir die alle machen oder sind Sie der Meinung, das war halt zu lang einfach?
Ich glaube, wir verweisen auf den Kommentarbereich und genau. Markus hat auf jeden Fall, nur damit ihr wisst, was ihr da findet, auch nochmal zu The Floor seine Meinung geschrieben. Und fand es auch, wie Jerry, gut. Also wenn schon zwei, die es gut fanden, dann muss es sehr gut sein. Und zum Preis ist heiß. Was aber auch, glaube ich, nur das Überraschende ist, dass es jetzt auch wieder zu RTL 2 wandert. Und Sternburg, da ging es auch so ein bisschen um Prime Video und Streaming mit Werbung. Und auch noch zu Wer stiehlt mir die Show? Mhm. Da hat er nämlich eine Situation beschrieben, die ich auch beim Drüberlesen nicht so ganz nachvollziehen konnte, um ehrlich zu sein. Deshalb ist es vielleicht auch zum Vorlesen gar nicht so geeignet, aber lest es selbst mal nach. Er nominiert es für Coup der Woche. Nee, ist es nicht für mich. Aber was ich noch sehr empfehlen kann an der Stelle, das Opening, Achtung Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, aus der letzten Folge von Wer stiehlt Klaas die Show? Ich sag mal 7 Minuten Entertainment pur. Das kann man sich schon mal geben. Für mich eines mit der besten Intros der Show bisher.
Okay. Ja. Nun, dann
gut.
Jingeln wir uns hier mal raus.
Ja.
Da sind wir.
Ach, wir hatten ja noch Spenden.
Ach Gott. Oh Gott.
Geflüster.
Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Nee, das ist, also bei Geld hört das Jingle auf.
Nee,
ne?
bei Support von den Leuten hört das auch.
Richtig.
Also das darf man einfach nicht vergessen.
Richtig.
Unabhängig davon, wie sie uns supporten, dann machen wir es heute mal umgekehrt.
Das war das offizielle Wording, genau.
Ne, ihr könnt das nämlich einfach in dem machen, den ihr uns weiter hört, empfehlt, kommentiert, bewertet. Ihr könnt es auch finanziell machen, das machen einige von euch, entweder über alle Infos auf medienku.de/support und Herr Körber guckt sich jetzt mal an, was kam bei PayPal für Spenden rein und ich gucke gleich bei Patreon.
Ja, ich muss das mal gucken, wann war die letzte Folge? Es war tatsächlich am 18. Februar.
Ja, wird es einige Namen geben bei Ihnen.
Martin, danke.
Dankeschön.
Magnus, hallo, dankeschön. Lutz hat noch gespendet, natürlich. Michaela auch noch per Abo-Spende. Genauso wie, jetzt geht's wieder los, Alexander H., Alexander R., Marika, Johannes, Tobias, Michael und Felix. Ich gucke nur gerade, ob das alles Abospenden waren oder ob hier noch irgendwo eine versteckte Botschaft steht, nach dem Motto, hier sind die Koordinaten für den großen Schatz. Alles Abospenden, aber macht ja nichts. Vielen lieben Dank.
Danke, danke. Bei Patreon gibt es relativ viele Bewegungen, eigentlich, weil viele uns jetzt einfach da for free folgen, was ihr seid herzlich willkommen, gerne mit dabei, wenn wir da was veröffentlichen, was für alle ist, seht ihr es direkt und wenn nicht, dann werdet ihr zumindest informiert. Und wir haben aber auch zwei neue Leute, jetzt ist sie wieder drin, Entschuldigung. Wir haben zwei neue Bezahlmitglieder auf der Waldmitglieder-Pledge, nämlich Nadja und Gerjet. Herzlich willkommen, fühlt euch wohl und danke, danke, danke. Ja, vielen Dank für alles.
Warten Sie mal ab, wie das abgeht, wenn ich hier den Big Brother Content hochlade.
Ja, also wenn dann auch nur einer geht, ne, dann löschen wir das sofort wieder. Ja,
das war meine Vermutung, um ehrlich zu sein. Also vielen Dank und jetzt aber.
Ja, kommen wir endlich in den
Bereich.
Oh, das
war klar.
Zwei Idioten. Ne?
Ja, klar. Könntest du synchronisieren an dem Bereich. Es war ziemlich synchron bei mir.
Ja, das ist ja schnell gemacht. Kommen wir, ich habe einen Film gesehen. Wir müssen nicht mit den Charts anfangen. Wunderbar. Ich habe
einen Film gesehen. Ja. Ja. Haben sie auch angeguckt oder nur?
Die Augen zugemacht, die Ohren zugehalten.
Nur das Cover geguckt.
Dune 2 oder Dune Part 2 von Denis Villeneuve als Regisseur. Kam bis jetzt in den Kinos, das Ding ist vermutlich auf der 1. Ich habe die Charts tatsächlich noch nicht bewusst gesehen. Wenn es noch nicht darin reflektiert ist, dann sind es die Charts vom Wochenende davor oder so. Auf jeden Fall ist das der Blockbuster jetzt seit Wochen, der da ist. Ich fand den ersten Teil ja immer so gut gemacht, extrem gut gemacht sogar, aber ich war so emotional unbeteiligt davon. Habe ich dann auch zwischen den beiden Filmen als Moderation dem Publikum so, ja, also meinetwegen könnten auch alle sterben und es wäre mir egal. Und es kam nicht so gut an, weil die Leute, die da waren, die mochten natürlich auch den ersten. Gleichzeitig Spoiler von einem mittlerweile ewig alten Buch, was die Vorlage war und zwei anderen Verfilmungen, die es schon gab. Sehr viele Figuren aus dem ersten Film sterben sogar direkt im ersten Film. Also deswegen ist das ja auch alles nicht so krass. Der zweite gefiel mir wesentlich besser. Ich finde, der ist auch einfach der bessere Film. Also zum einen von der rein oberflächlichen Perspektive, da passiert mehr, da ist mehr Action, die Bilder sind spannender. Das ist insgesamt einfach die coolere Erzählung. Das ist die Struktur funktioniert für mich da wesentlich besser. Und der Ton ist auch nicht so ganz bedrückend entrückt. Der erste Film ist wirklich, der fühlt sich so ein bisschen an, als wäre eine einzige Vision, die man irgendwann hat oder nachts geträumt hat. Man steht mal auf und ist so, was war das denn für Quatsch? Und dann geht man zur Arbeit. Und der zweite ist wesentlich greifbarer, finde ich. Der hat auch wärmere Momente, der ist witziger. Aber auch auf der Metaebene, denn Dune, das Originalbuch, war ja auch extrem kritisch geschrieben, hat sehr viele Kritikpunkte an Politik, an Religion und ist damit wie klassische Sci-Fi eben sehr oft einfach nur ein Spiegel unserer Gegenwart gewesen, hat natürlich eine Sci-Fi-Welt benutzt, um es rüberzubringen. Und hier geht es ja unter anderem um die Kritik an Erlösertum. White Savior Syndrome gibt es dann auch noch als Schlagwort immer sehr gerne, denn die Mutter der Hauptfigur von Paul Atreides gehört ja einer religiösen Sekte an und es geht dann immer darum, den einen Erlöser durch das Kreuzen von Blutlinien hervorzubringen und das soll dann ihr Sohn am Endeffekt sein. Plus politischen Intrigen, plus, was haben wir noch, Kolonialismus und der ganze andere Schammers. Also es ist ein wirklich hochwertiger Film mit hochwertigen kritischen Themen, über den man super lange reden kann und verkauft das Ganze aber auf einer Blockbuster-Mentalität, die auch funktioniert. Das eine geht zwar für mich nicht ohne das andere. Also Leute, die da rausgehen und sagen, geil, wie Paul Atreides den allen den Popo versohlt hat am Schluss, der hat den Film nicht so ganz verstanden. Aber da besteht noch Hoffnung, man kann ja mit den Leuten reden. Und ich finde, das ist einfach richtig gut geworden. Und ich bin gespannt, wie der dritte dann ist. Dann sind wir auch in dem Bereich, wo ich mich gar nicht mehr so gut auskenne, weil ich die Bücher nicht gelesen habe. Aber den David Lynch-Film. Und deswegen ja vom ersten und vom zweiten Film sehr viele Elemente einfach schon kannte. Und auch bei der Story nicht so verwirrt war wie der ein oder andere vielleicht. Aber ich bin gespannt, wie der nächste dann wird. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher insgesamt. Ich habe irgendwann mal so einen Stapel gehabt.
Sehr viele Bücher gibt es.
Ja, aber jetzt nur zu Dune. So. Und ich glaube, das erste Buch war mit das dickste auf jeden Fall. Aber wenn man die alle übereinander lagert, dann ist das schon so ein kleiner, so ein PC-Mini-Tower. Ungefähr so hoch war das. Und da möchte ich natürlich gerne die restlichen Sachen, also weiß nicht, wie viele da noch kommen werden. Ich glaube, Villeneuve hat gesagt, einen macht er noch und danach wird Warner vermutlich entweder ewig weitermachen oder die Filme nicht mehr veröffentlichen und steuerlich absetzen lassen. Wird man dann sehen. Vielleicht einfach nicht den Coyote einbauen. Vielleicht ist das das Rätsel. Ich weiß nicht. Miep. Das ist der Roadrunner. Deswegen große Empfehlung dafür, wenn ihr den ersten mochtet, wenn ihr die nur so ganz okay fandet, so wie ich, dann noch mehr die Empfehlung, weil es wertet den ersten dann auch wieder ein bisschen auf natürlich. Und wenn das überhaupt nicht euer Ding ist, dann gucken wir, was die Woche sonst noch so läuft. Sie hatten ja noch gar keinen Kontakt zu Dune, ne?
Nein.
Okay, Damit haben wir das auch abgehakt. Die Kinocharts auf Platz 5. Bob Marley, One Love. Das Biopic über den Reggae-Musiker. Ich habe leider keine Vorführung da mitgenommen. Dann haben wir auf der 4, Wo die Lüge hinfällt. Auf der 3, 1 Million Minuten. Auf der 2, The Zone of Interest. Da muss ich mich noch einlesen. Und eingelesen habe ich mich jetzt. Ich zeichne das hier nach der Folge auf. Im Schnitt, der sowieso ein bisschen länger gedauert hat. Das bitte ich zu entschuldigen. Es war sehr viel los. Deswegen kommen wir einen Tag später, als wir es normalerweise gewohnt sind. The Zone of Interest ist zu wichtig, glaube ich, als dass ich das mit, tut mir leid, habe ich jetzt gerade keine Ahnung, bewenden lassen könnte, zumal ich vorher Dune so viel Zeit eingeräumt habe. Denn es ist nochmal ein wichtiges Thema, es geht um Auschwitz und dann ist es auch noch eine A24-Produktion. Jetzt mag man sagen, was hat das mit irgendwas zu tun, aber A24 ist nun mal die Produktionsgesellschaft, die in den letzten Jahren die meisten Risiken eingegangen ist. Die intensivsten Filme gemacht hat, die mutigsten Filme, die dann gleichzeitig ein hohes Budget haben, wohlgemerkt. Und The Zone of Interest scheint genau in diese Kerbe zu schlagen und das eben mit diesem sehr, sehr ernsten Thema und kritisch und kommerziell auch mit sehr viel Erfolg gerade, wie wir es ja gerade gehört haben, in den Charts recht weit oben. Und hinzu kommt, auf Cannes für Furore gesagt, für mehrere Oscars nominiert. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und das kann ich nur jedem empfehlen, denn der Trailer, obwohl er nichts zeigt und das scheint in dem Film eben auch gängig zu sein, ist er sehr eindringlich und löst sofort ein beklemmendes Gefühl aus. Deshalb, es ist ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, an das wir uns zu selten erinnern und natürlich ist es nicht angenehm. Das verstehe ich komplett, aber wer wie ich jemals ein KZ besucht hat, ein ehemaliges, der wird wissen, wie sich das anfühlt. Und der oder die wird wissen, dass das kein angenehmer Moment ist. Ich war damals im Buchenwald und da steht ja faktisch fast nichts mehr. Also da stehen ja eigentlich fast keine Gebäude mehr, sondern man hat diesen großen Platz und Steine, die auf dem Boden rumliegen und dann ist markiert, was wo früher mal gestanden hat. Man kriegt natürlich eine Führung und alles, was noch da ist, eben gezeigt und präsentiert. Aber dieses beklemmende Gefühl, das man sofort hat, wo auch immer das herkommt, mutmaßlich mindestens auch daher, dass man einfach weiß, wo man gerade steht, das wird einen nicht verlassen. Und es ist wichtig, dass man sich damit konfrontiert, um die Erinnerung daran aufrechtzuerhalten. Das könnte jetzt noch der Problemfall tatsächlich sein. Ich habe jetzt einen Artikel von NDR, eine kurze Rezension, weiß nicht, ob ich es Rezension nennen möchte, von Bettina Peulicke geschrieben, liebe Grüße. Vermutlich fürs Radio produziert an der Stelle. Man kann es nämlich sich auch anhören, was ja auch eine Serviceleistung ist. Den habe ich gerade gelesen auf ndr.de. Und da heißt es eben, der Film zeigt nichts, sondern wir haben den Alltag Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss mit seiner Familie. Wir haben ein sehr fast schon idyllisches Bild. Die leben in einer guten Position, haben ihren Familienalltag und hinter der Mauer, die man dann auf dem Grundstück sieht, ist das KZ. Das heißt, da wird gemordet, da finden Gräueltaten statt. Und dieser Kontrast, davon scheint der Film ästhetisch gesehen zu leben. Und das ist natürlich für alle, die genau wissen, was da passiert, eine furchtbare, furchtbare Situation. Und Bettina Peulicke bringt dann was auf den Punkt, was zumindest interessant ist, darüber nachzudenken, dass es vielleicht irgendwann, und vielleicht haben wir jetzt schon die ersten Generationen, denen ein bisschen Hintergrundwissen fehlt, für die der Film dann eventuell nicht funktioniert, weil sie eben nicht die Informationen haben von dem, was hinter dieser Mauer passiert. Man könnte jetzt aber auch die Gegenposition einnehmen und sagen, wenn diese Leute diesen Film sehen, wollen sie es vielleicht wissen. Und das ist dann zwar bestimmt keine schöne Erfahrung danach, das herauszufinden, aber es ist eine wertvolle und eine wichtige. Deswegen, ich muss gucken, ob ich den Film, also ob er jetzt bei den Oscars abräumen wird oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich finde die dieses Jahr auch sehr, sehr langweilig, wie die meisten letzten Jahre. Dennoch gut, dass er nominiert ist. Die Oscars finden ja jetzt übermorgen ungefähr statt, also Sonntag auf Montagnacht. Und das heißt, in der nächsten Kuh können wir dann über die Preisträger reden. Wenn ich es geguckt habe, rede ich auch ein bisschen über die Verleihung. Mal schauen. Es spielt aber keine Rolle, ob der Film dabei abräumen wird. Ein wichtiger Film ist ein wichtiger Film, ein guter Film ist ein guter Film, unabhängig davon, was für Awards man bekommen hat. Dennoch kann man natürlich froh sein, dass ein Film mit dieser Thematik, der augenscheinlich, ich kann es ja nicht aus erster Hand sagen, auch sehr gut gemacht ist und auch in Polen gedreht worden ist tatsächlich, dass der diese Wertschätzung erfährt, ist natürlich toll und wichtig. So, jetzt habe ich, glaube ich, von dieser Minimalrecherche, die ich gerade nochmal eingelegt habe heute Nacht, genug gesagt zu dem Film. Denn mehr kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, dafür müsste ich ihn gucken. Das möchte ich auch. Ich hoffe, ich schaff's. Es ist im Moment wirklich eine relativ hohe Arbeitsbelastung hier. Und ja, damit gebe ich zurück an den Dominik aus der Aufzeichnung. Und auf der 1, wie zu erwarten, Dune Part 2. Mit dem einzigen Millionenergebnis in den gesamten Top 20 aktuell. Hat an dem Wochenende alleine in Euro 7,4 Millionen ungefähr eingespielt. Das ist schon heftig. Und hat Besucher bis Sonntag in der ersten Woche einfach fast das Siebenfache von Platz 2 abgeräumt. Das ist nicht schlecht. Aber da merkt man wieder, wie abwesend Blockbuster gerade waren. Denn wenn ich das so durchgehe, da ist ja selbst Dune Teil 1 ist wegen verschiedenen Wiederaufführungen auf der 11 gelandet, sehe ich gerade. Da ist ansonsten einfach nicht viel los. Naja, immerhin
und
bringt.
Dann kommt jetzt bald der Sommer und EM und Olympia und so. Wird nicht besser wahrscheinlich. Ne?
Ich kenne den Veröffentlichungsplan leider nicht auswendig für den Rest des Jahres. Für mich gibt es ja immer irgendwas. Zumindest bis in den März rein. Das ist okay, aber ich kann ja mal kurz durchscrollen. Ich habe es ja eh gerade auf. Was kommt denn im Sommer? Ja, Fußball-EM ist hier sogar eingelistet. Im Juli findet es statt. Und drumherum ist jetzt auch nicht so viel. Das stimmt. Es wird aber einen neuen Twisters-Film geben, im Übrigen im Juli. Und ich hoffe, dass wir auch wieder eine fliegende Kuh drin haben werden. Aus Traditionsgründen. Aber kommen wir zu den Kino. Bitte? Fliegen in Twister, dem
so.
Kinofilm.
Ach so, ja, okay. Ja,
so eine Kuh, die vom Tornado weggefegt wird. Das kann auch, sind glaube ich auf der Nordhalbkugel, müsste ein Tornado sein.
Eine Windhose.
Drive Away Dolls ist der Film, der diese Woche startet, über den wir ganz kurz reden werden. Regisseur Ethan Coen, einer von den beiden Coen-Brüdern. Und der sieht quirky und angenehm aus. Zwei junge Frauen mieten ein Auto und fälschlicherweise kriegen sie aber das Auto, in dem, ich glaube, ein Koffer mit Geld im Kofferraum ist, was ein paar Gangstern gehört. Das reicht ja völlig, wenn man weiß, wo die Sache hingeht, dass das ein schöner, verrückter Gangster-Roadmovie sein wird. Insbesondere, wenn einer der Coen-Brüder Regie führt. Ich glaube nicht, dass der mega in den Charts aufräumen wird, aber ich glaube, dass der richtig viel Spaß macht. Deswegen reingehen. Insbesondere, wenn ihr so eine Karte habt, wo ihr einfach Flatrate-Kino gucken könnt, guckt den Film. Hallo? Ich gucke zwei Leute ganz besonders an gerade, die mich nicht sehen. Naja.
Wen?
Ach, das ist doch egal. Ach, Max Snyder unter anderem. War es Max Snyder? Ich bin gerade schon nicht mehr sicher, ob er das war, der die UCI-Karte hatte.
Ja.
Er hatte die UCI-Karte, okay.
Fragen Sie mal Sternburg, der weiß es.
Ja. Jeder soll da einfach reingehen, fertig. Wir sind im Heimkino. Haben Sie was geguckt, Herr Körber? Die obligatorische Frage. Sie hatten, glaube ich, gar nicht die Zeit, ne? Nee. Ich habe gerade überlegt, wo Sie waren, weil Big Brother House wird ja nicht ferngesehen. Wir kommen zuerst zu was, zu den Öffentlich-Rechtlichen, die wir hier gerade in der Mediathek auch ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Da ziehe ich mir auf jeden Fall an. Aber ich habe ausnahmsweise mal auf die 1000 Pressemails reagiert in letzter Zeit, die mal so reintrudeln am Tag. Geht gar nicht, auf alles zu antworten und wenn auf jedes Angebot einzugehen, was Berichterstattung angeht, da werden wir blöd und dämlich werden und so viel Zeit habe ich einfach nicht. Aber es wird eine, und da macht man tatsächlich relativ viel Werbung in der ARD beziehungsweise im Bayerischen Rundfunk, eine animierte Sendung geben, im weitesten Sinne im Stil von Simpsons, Family Guy etc. pp. von den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Titel Friedefeld, die man ab dem 22. März in der ARD-Mediathek gucken kann. Und ich durfte mir die 10 ersten Folgen, also die gesamte erste Staffel, schon mal komplett angucken. Und ich bin positiv überrascht. Also ich hätte ja gedacht, Deutschland versucht sich an dem, was man hier selber Animated Sitcom nennt. Mhm. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Und das ist es definitiv nicht.
Also die erste Lacher aus der Konserve?
Nee, auf keinen Fall. Also das gibt es nicht.
Die Zeiten sind vorbei.
Ne? Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Aber so die erste Folge, da habe ich noch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Die ersten zwei vielleicht auch noch. Aber dann hat das Ding einen schönen eigenen Humor, wo man die Vorbilder natürlich sieht. Also selbst sowas wie BoJack Horseman, auch wenn es nie in diese Tiefen absteigt, ist hier so ein bisschen Pate, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen vom Animationsstil, finde ich, der relativ rudimentär gehalten wird, aber es stört auch nicht. Aber man ist nicht zu amerikanisch. Das ist ja immer dieses Risiko, man orientiert sich mal am großen Vorbild und dann erzählt man irgendwas, was die Amerikaner eigentlich eh schon besser erzählt haben. Man bleibt aber irgendwie angenehm provinziell. Das Ganze heißt ja auch Friedefeld, einem fiktiven Ort in Deutschland, und hat aber wirklich sehr derben Humor zum Teil, der total drüber ist. Wir haben drei Hauptfiguren, die Halbgeschwister sind. Also alle haben den gleichen reichen Vater und von unterschiedlichen Müttern. Und es wirklich, man hat alles dabei. Der eigentliche Hauptcharakter ist so ein Werbetexter, der eigentlich den ganzen Tag nichts tut. Hab mich sehr gesehen gefühlt. Und sein Bruder ist so ein noch größerer Taugenichts und seine Schwester ist ein krasser Girlboss, die in einem Autounternehmen vorsteht ab Anfang der ersten Folge. Und die Storys, die entstehen, sind halt auf einem Absurditätslevel von Mr. Burns will die Sonne verdunkeln. Ja, also irgendwann tritt Friedefeld alleine aus der EU aus zum Beispiel. Und sehr, sehr viele weirde Nebenfiguren kann man sich wirklich geben. Ich weiß nicht, wie gut es ankommen wird, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hatte Spaß. Ich war wirklich positiv überrascht.
Das liegt doch direkt neben Finnsdorf, ist das, ne?
Ja, das ist ein Landkreis.
Ja, dachte ich mir. Ich habe es immer gesehen, als Stromberg da auf dem Weg war. Ist ja da immer an dem Ortsstück vorbei.
Wunderbar.
Gut. Schön.
Das wäre die Empfehlung, die ich geguckt habe. Und demnächst kann ich vielleicht noch was zu einer neuen Netflix-Produktion sagen. Ich glaube, da habe ich allerdings noch Embargo mit Nudeln. Und dann gucken wir was. Ja, komm, das war ein ganz schlechter Witz. Fragen Sie doch nicht nur nach, Mensch. Was ist denn sonst noch so neu bei den Streaming-Anbietern? Weiterhin neue Folgen von The Bad Batch auf Disney Plus sehe ich hier. Auf Wow. Yes, der Name immer wieder ein Problem für mich. Gibt es jetzt die ersten zwei Folgen von Staffel 6 von Rookie, was ja wirklich absolutes Fernsehen ist, mich aber immer wieder in der Qualität überrascht, auch wenn man bei der Sendung sich nie fragen darf, wie das ist alles diesen Menschen passiert. So ähnlich wie wenn jemand eine Seifenoper nacherzählt. Ja, und das ist jetzt seine fünfte Ehefrau und er hat jetzt zum 14. Mal Krebs und sowas. So ähnlich ist es bei Rookie auch, nur dass es da eben Polizei in Anführungsstrichen Alltag ist und gefühlt alle zwei Wochen entweder ein Psychopathenmörder oder die Mafia um die Ecke guckt. Bitte?
Ja, das war mein Psycho-Lachen.
Ach so, ich habe zuerst verstanden, in welche Gefilde driften wir denn gerade ab? Dann Netflix. Netflix hat wunderschön sowohl die Adam Sandler Qualitätsprodukte, Kindsköpfe 1 und 2 im Angebot, würde ich jetzt nicht gucken, wenn ich ehrlich bin, als auch ein neues Stand-up von Hannah Gadsby, und zwar Hannah Gadsby's Gender Agenda. Das empfehle ich ungesehen, weil ich Nanette hieß, glaube ich, damals ihr Durchbruchprogramm auf Netflix. Das fand ich extrem gut. Deswegen, da ist was Neues. Gesehen habe ich übrigens das von, wie heißt sie denn? Taylor Tomlinson. Nee, heißt sie Taylor Tomlinson? Taylor ist richtig. Und es ist nicht Taylor Momsen, es ist nicht Taylor Swift.
Nennen Sie eine Taylor.
Es gibt ja auch noch
Bonnie
auch noch
Taylor.
Nein, es ist Taylor Tomlinson. Ich hatte es schon richtig. Die seit kurzem After Midnight hostet, hat ein neues Stand-up. Ist tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Das ist
ich würde
so für
Ihnen
mich
da immer gern zur Seite springen, aber Sie wissen. Ne? Das ist bei mir wie bei Ihnen mit Reality Now. Es ist so, kann sein, weiß ich nicht.
Sehe ich ganz genauso. Ist kein Problem, dafür habe ich ja die Tastatur hier liegen. Und mein Hirn hat mich nicht enttäuscht. Es war Taylor Tomlinson. Und das ist für mich so das Beste, was Mainstream-Stand-Up aktuell in den USA zu bieten hat, ohne dass man da in die extremen Gefilde oder die Underground-Sachen abdriften. Very good. Muss. Sie haben mich angesteckt mit der Allergie. Haben Katzen im Hals.
Sie haben Katzen im Hals? Ja, da. Kein Wunder, so, dass Sie eine Allergie haben.
Dann eine Empfehlung, das muss ich empfehlen, weil immer ich es sehe für die Leute, die noch nicht gesehen haben. Denn es ist jetzt 2024 und man kann das jetzt auch einfach mal empfehlen, ohne dass alle sagen, hä, was soll der Scheiß? Ritter aus Leidenschaft ist einer der besten, unterhaltsamsten Filme, die Heath Ledger je gedreht hat. Es sind jetzt nicht so viele Filme, die er gemacht hat, bevor er leider viel zu früh gestorben ist. Aber Ritter aus Leidenschaft hat einen schlechten Ruf. Der macht einfach Spaß. Und am Schluss heult man auch nochmal auf eine gute Art und Weise. Guckt den, der ist jetzt aktuell bei Wow oder auf dem örtlichen DVD-Grabbeltisch. Da werdet ihr den wahrscheinlich auch finden, leider Gottes. Große, große Empfehlung. Liebt den Film. Man muss sich nur drauf einlassen können. Und Apple TV hat jetzt eine neue Serie, da habe ich den Trailer bisher nur gesehen, nämlich Dick Turpin mit, ach, wie heißt er? Jetzt haben wir wieder das Problem. Der gute Noel, nur wie heißt er mit Nachnamen? Herr Körber, Sie wissen sowas doch nicht. Sagen Sie es doch.
Meyer.
Noel Meyer. Wer kennt ihn nicht? Man kennt ihn auch von IT Crowd und The Great British Bake Off.
Ja.
Und deswegen werde ich das jetzt nochmal schnell googeln, denn ich kenne ihn ja Gott sei Dank sehr gut. Noel Fielding heißt er mit Namen.
Ja, gut. Ist ähnlich, ne?
Fielding, Meyer. Meyer wie Schulze. Ist alles das Gleiche. Ja, ja. Wunderbar. Hat so ein bisschen Our Flag Means Death Vibes, was ja leider vor kurzem abgesetzt worden ist. Naja, aber eine ganz andere Story. Geht nicht um Piraten. Nun gut, damit haben wir schon sehr viel abgearbeitet, auf einem hohen Tempo. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich das hier.
Die Star Wars News der Woche.
Herr Körber, heute ist was, das könnten Sie sich sogar angucken. Ich glaube, Sie hätten da ein bisschen Spaß dran. Denn das hat gerade wirklich die Runde gemacht. Danke, dass Sie mich immer wieder daran erinnern, warum wir die Rubrik seit 20 Jahren haben. Und zwar handelt
Setzen
es sich...
Setzen Sie die Rubrik irgendwann ab, wenn ich hier mit richtiger Begeisterung einfach mal sitze und Interesse versprühe. Geht Ihnen dann, ist dann das Masochistische in Ihnen befriedigt oder...
Also, Sie müssten es mehrere Folgen lang durchhalten, bis ich das glaube. Gott, dann das ist das Ding. Ich würde es Ihnen einfach nicht abkaufen. Ne?
Für kein Geld der Welt. Ja, komm, hauen Sie raus, was könnte mich interessieren.
Okay. Ich versuche Sie sogar abzuholen. Ja, gute alte Medienschule. Sie als Fernsehmachender, im weitesten Sinne. Ihnen ist ja bewusst, dass die Leute wenig Bock auf Werbung haben, ne?
Nee.
Nee, das haben wir nicht gelernt im Privatfernsehen. Aber generell, der klassische Werbespot wird ja doch immer vermieden, sagen wir es mal so. Mhm. Und da kann man ja auch mal kreativer werden, wie man Werbung einbringt. Mhm. Und in Chile hat man 2003 tatsächlich, als man die Star Wars Trilogie, die Original Star Wars Trilogie ausgestrahlt hat, eine komplett neue Form der Werbekampagne, wie neu es ist, kann man sich drüber streiten, aber ungewöhnlich zumindest, eingebracht. Man hat nämlich in Momente in Star Wars Werbung reingeschnitten. Was das bedeutet ist, statt dass Obi-Wan Kenobi Luke Skywalker das Lichtschwert gibt, gibt er ihm eine Dose Bier. Mitten im Film.
Witzig.
Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, hat man nur diesen, also guckt man den Film, dann kommt diese Szene und dann geht der Film mit dieser Szene einfach weiter. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Aber es ging eben darum, dass man nicht für eine Werbeunterbrechung rausschneiden muss. Deswegen haben sie die Werbespots einfach in den Film reingeschnitten. Und mich macht das ein bisschen fertig, weil ich es sehr, sehr witzig finde. Aber ich frage mich halt, hat man danach die normale Szene gezeigt? Hat man das irgendwie nochmal aufgefangen? Oder waren die dann so, krass, jetzt hat der Junge eine Dose Bier bekommen.
Und darf man das?
In Chile durfte man das anscheinend.
Bis dann die Klage von Lucasfilm kam. Ne?
Ich glaube, was in Chile passiert ist, ist
bleibt in Chile. Ja.
Offensichtlich nicht, auch wenn es jetzt sehr, sehr spät irgendwie die Runde macht. Hat natürlich das Internet im Sturm erobert, weil die Clips tatsächlich sehr witzig sind.
Aber nachgedreht oder mit KI?
2003 war mit KI noch gar nichts.
Ach so, okay. Ja.
Aber man hat es einfach, man hat Momente, also einzelne Bilder, wie zum Beispiel die Bierflasche, Bierdose oder Flasche, was auch immer es war, wird festgehalten. Da hat man halt diesen Moment, dieses eine Bild nochmal gedreht, aber dann halt möglichst reingeschnitten. Manchmal waren es auch einfach Bildmontagen und sieht gut genug aus, aber man merkt schon, okay, das ist wohl ein bisschen manipuliert hier. Aber es reicht halt für den Gag. Und das Internet dreht natürlich frei und hat jetzt verschiedene Photoshop- und Video-Dinge damit gemacht, dass man hier auch bei Tony Stark im ersten Iron Man einfach, statt dass man ihm den Arc-Reaktor aus der Brust rauszieht, einfach eine Dose Bier dann rausnimmt und so. Da haben die Leute schon viel Spaß mit. Und ich dachte, da haben sie mehr Spaß mit als mit dem Originalfilm.
Klar, natürlich. Mit Bier habe ich generell mehr Spaß als mit Star Wars, das stimmt. Ja, was soll ich sagen, Hermes? Mega-News oder was soll ich
hier so vorgaukeln? Ich liebe es, dass sie selbst dabei noch nicht mal das Interesse haben, sich den Spot mal anzugucken. Das ist,
ich finde, nee, das so weil konsequent. Nein, aber warum soll ich Interesse haben, wenn ich mit der, also ich, es könnte ja genauso sein, mir können sie ja alles verkaufen. Ich kenne ja die Originalszene nicht. Für mich ist es nicht witzig dadurch.
Ja, aber Sie können sich ja vorstellen, dass statt des Plutoniums in Zurück in die Zukunft eine Bierdose drin ist. Ja, das Prinzip verstehen Sie ja.
Ja, ja, klar. Aber den Film kenne ich in- und auswendig. Ich kenne das Original nicht. Ich glaube, dann wird es für mich weniger witzig. Also natürlich verstehe ich die Referenz dann und ja, aber.
Ja, ich dachte nur, Sie haben vielleicht Interesse an der Machart. Aber es ist ja egal. Die Rubrik ist ja eh nicht für Sie direkt gedacht, sondern für alle anderen.
Gegen mich gedacht, die Rubrik. nicht direkt für mich, sondern gegen mich.
Wenn die Allergie kickt, dann ist er einfach noch ein bisschen wehleidiger.
Ray Conner. Snickers, ja.
Genau. Ray Conner hatte im Kommentarbereich eine Meldung geschrieben, die ich auch gerne unterbringen wollte, aber auch leider. Er hat geschrieben, kleines trauriges Star Wars News Update, nachdem ich eben in dieser Folge die News über das Mandalorian-Spiel von Respawn gehört habe, kam direkt über die Newsmeldung, dass im Zuge der neuen 700 Mitarbeiter starken Entlassungswelle bei EA unter anderem auch dieses Spiel eingestellt werden wird. Muss man jetzt aber dazu sagen, ich glaube, in dem Projekt hat noch nicht viel drin gesteckt an Geld. Es kann also durchaus sein, dass jemand anders das dann vielleicht doch macht, aber es kann dann sein, dass die Lizenz bei EA liegt und das deswegen nicht einfach Copy-Paste woanders passieren wird, aber die Idee ist ja gut genug für ein Spiel, dass irgendjemand anders das machen könnte und vielleicht entscheidet sich EA, ja, das dann in den nächsten 6 Monaten nochmal anzugehen, aber 700 Mitarbeiter ist halt auch schon eine Ansage, wo man erstmal keine neuen Spiele mehr ankündigen sollte. Von daher, wir werden sehen, was kommt, aber es ist vielleicht auch besser, weil ich glaube, es sind noch 2 andere Minimum-Spiele in der Pipeline, die alle so AAA-Status haben sollen. Vielleicht einfach mal lieber weniger Star Wars-Spiele und dafür gute. Das wäre wahrscheinlich das Beste.
Oder gar keine mehr. Nein, ich gönn's euch doch, wirklich.
Es gibt halt kein Pardon-Spiel. Was soll ich machen?
Und warum nicht, ist die Frage.
Gute Frage.
So ein schöner TV-Manager.
Wie Mad TV damals.
Ja, es gab es noch mal als Webgame, gab das auch mal. Da hat man dann immer so als Programmchef dann muss man Sachen einkaufen und Programm produzieren und dann zusammenbauen und wurde dann mit Quoten belohnt und dann hat man irgendwie mehr Geld bekommen.
Ja, ich hatte daran auch mal Spaß. Das ist was die deutscheste Art von Spiel, die es gibt, die Wirtschaftssimulation.
Alle Simulationen sind die deutschesten Spiele, die es gibt. Aber wie hieß das noch? Ah, wenn es jemand weiß, schreibt's mal.
Also Mad TV kenne ich noch und das war auf jeden Fall einer von den Titeln.
Genau, das war, glaube ich, das Original und dann gab es halt so eine irgendeine Web-Variante, wo man auch gegen Freunde dann spielen konnte. Ich weiß es nicht mehr. Egal.
Am Anfang sind es noch Freunde.
Ja, ja.
Quotentipp.
Wir haben was aufzulösen und zwar die Kennenlernshow von Let's Dance. Die lief am 23. Februar um 7:45. Inzwischen ja schon jetzt dann Folge 2, die jetzt ansteht, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Oder 3 sogar schon? Nee.
Wir wissen es nicht.
2. So. Wie viel waren es denn? Fangen wir doch mal so an, Herr Hammes.
Es waren, das war die große Kennenlernshow, 22,8%.
Ja, in der Zielgruppe 14 bis 49. Meine Nase geht gerade endgültig zu, es tut mir furchtbar leid.
Ich glaube, ich habe vergessen mitzutippen, wenn ich das richtig sehe.
Ja gut, das
passiert den Besten, ne?
Ja, auch ihnen, aber sie haben dieses Mal 19,2% getippt. Du wird es nicht ganz für Punkte gereicht.
Reden wir gar nicht drüber. Nee. Ihr wart natürlich wie immer besser. Und zwar auf Platz 3 zum Beispiel Nils 90. Der hat nämlich 22,2% getippt.
Auf Platz 2 haben wir Prenz Lauer unterstrich 8108. Nicht zu verwechseln mit 8106 und 7. Mit 22,3%. Dafür gab es 7 Punkte. Ist aber nur auf Platz, ist aber auf Platz 2 gelandet, damit wir ein bisschen näher dran ist.
Ja, aber wenn Plätze 2 und 3 jetzt denken, geil, wir sind die, wir haben die dicksten, vergesst es, ihr seid nämlich nix gegen Tjard SVW, der hat nämlich 23,0% getippt, damit auf Platz 1 und das ist schon nah an der Punktlandung dran. Herzlichen Glückwunsch.
Gute Arbeit, bin stolz auf euch alle, holt euch die Punkte bitte beim Ausgang ab, damit könnt ihr euch Ruhm und Ehre kaufen.
Richtig. Und in dieser Woche, Hermes, tippen wir was Grundsolides. Warum nicht? Das Wirtschaftsmagazin plus minus im ersten und zwar...
Ihr Endgegner. Plus minus Mathe. Ah.
Wurscht. So, läuft es am nächsten Mittwoch, nächste Woche, 13. März um 21.45 Uhr im ersten. So, das ist wirklich, da bin ich gespannt. Habe ich schon getippt eigentlich? Ja. Gut, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de.
Das wäre uns genehm, denn das Spiel macht uns immer noch Spaß.
Ja.
Ja, Herr Verwalter.
Gut, also, das soll es gewesen sein, ne? An dieser Stelle, mit dieser Folge. Denkt dran, Bewegtbild aus dem Container auf Patreon und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Ich freue mich drauf. Hoffentlich mit weniger Allergie.
Ja, wird noch ein harter März und April, aber ich hoffe, es geht irgendwie.
Früh blüht sich. Ne? Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Hat zu wenig dumme Wortspiele in dieser Ausgabe. Ich muss dich noch einen nachschieben. Macht's gut, liebe Freunde, und auf bald.
Tschüss.